Die Formel von Dan Wells. Aus dem Amerikanischen von Jürgen Langowski, gelesen von Elmar Börger. Vorwort. Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckte man in verdorbenem Fleisch ein extrem wirkungsvolles bakterielles Nervengift, das man Botulinumtoxin nannte, was man mit Würstchengift übersetzen könnte. Die Giftaufnahme verursacht einen Zustand, den man als Botulismus bezeichnet. Das Gift zerstört die Fähigkeit des Nervensystems, mit den Muskeln, Herz- und Atemmuskulatur eingeschlossen, zu kommunizieren, bis sie völlig unbeweglich werden. 90 Nanogramm können einen 90 Kilogramm schweren Erwachsenen binnen weniger Minuten töten. Es ist das gefährlichste, den Menschen bekannte Gift. 2014 ließen sich fast 5 Millionen schönheitsbewusster Kunden dieses Gift freiwillig ins Gesicht spritzen. Den Menschen missfällt ihr Aussehen. In den USA möchten mehr als 2/3 der Frauen abnehmen. Mehr als die Hälfte der weiblichen amerikanischen Jugendlichen leidet an eindeutig diagnostizierten Essstörungen. Die ersten Symptome treten bereits im Kindergarten auf. Jährlich werden weltweit Umsätze von mehr als 426 Milliarden Dollar mit Schönheitsprodukten und kosmetischer Chirurgie erzielt, und die Zuwachsrate liegt bei fast 100% pro Jahr. Männer lassen sich an manchen Körperstellen Haare implantieren, an anderen mit dem Laser entfernen. Frauen lassen sich die Brüste vergrößern oder verkleinern. Fett wird aus dem Bauch abgesaugt, Kollagen wird in Lippen und Augenlider gespritzt, Falten werden maskiert, aufgefüllt, gestrafft und mit Giftstoffen behandelt. In dieser Kultur, in der wir alles sein können, was wir wollen, scheint eines gewiss: Niemand möchte der sein, der er ist. 1. Teil: New You. Donnerstag, 22. März, 9:01 Uhr. Hauptsitz von New You Manhattan. 267 Tage bis zum Weltuntergang.
»Die Eibe ist ein majestätischer Baum«, verkündete Carl Montgomery.
Das Sprechen strengte ihn an. Er hielt inne und nahm einen gedehnten, tiefen Atemzug aus dem Sauerstofftank.
»Yggdrasil war eine Eibe«, fuhr er fort. »Der Weltenbaum, der alles stützt.«
Sie hatten sich in einem luxuriösen Konferenzsaal versammelt. Carl, der CEO von New You Inc. und alle leitenden Mitarbeiter. Lyle Fontanelle, der Chefwissenschaftler, staunte immer wieder über die protzige Ausstattung dieses Gebäudeflügels. Die Büros waren in der Anfangszeit der Firma gebaut und eingerichtet worden. Damals blühten die Geschäfte und die Bestellungen rissen nicht ab.
»Die Leute bringen sich fast um, damit sie uns ihr Geld geben dürfen«, hatte Carl damals immer gesagt.
Genau genommen traf das sogar zu, denn das einzige Produkt der Firma war Paclitaxel gewesen, ein Mittel für die Chemotherapie, und die Kunden waren ausschließlich Krebspatienten gewesen. Das galt für die Zeit, bevor Lyle eingestellt worden war. Carl hatte ihm oft erklärt, das Geheimnis des Erfolgs liege in der Fähigkeit, Krebs zu behandeln, ohne ihn zu heilen.
»Verkauf ein Heilmittel und du zerstörst dir selbst den Markt. Verkauf ein Mittel zur Behandlung und du hast einen Kunden auf Lebenszeit.«
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Leben der Patienten tatsächlich von seinem Mittel abhing, konnte Karls Philosophie nur bemerkenswert zutreffend genannt werden. Lyle sagte sich, dass er damals sicher nicht für New You gearbeitet hätte. Nicht einmal die Aussicht auf sagenhaften Reichtum hätte ihn zum Verrat seiner Prinzipien verleiten können. Schließlich war er kein Söldner, sondern Wissenschaftler. Als die Forschung um 1990 eine Methode zur Synthetisierung von Paclitaxel fand und das Mittel nicht mehr mühsam aus der pazifischen Eibe gewonnen werden musste, riss die Glückssträhne der Firma ab. Ein einfacher, für jeden Konkurrenten nachvollziehbarer Produktionsprozess hatte zur Folge, dass nun auch viele andere Unternehmen das Mittel herstellen konnten. Aufgrund einer Vielzahl von Produzenten stieg die Verfügbarkeit und die Preise sanken. Guter Zugang und niedriger Preis bedeuteten, dass immer mehr Patienten die Substanz nutzen konnten. Die Patienten waren glücklich, die Ärzte waren glücklich und sogar die Umweltschützer freuten sich, weil die pazifische Eibe nicht mehr gefährdet war. Nur Carl Montgomery war überhaupt nicht glücklich. Nach dem Verlust des lukrativen Monopols erlitt Nu Yu erhebliche finanzielle Einbußen und war gezwungen, sich neu auszurichten. Da man die nötige Ausrüstung und die Infrastruktur besaß, um Chemikalien für Menschen herzustellen, verlegte man sich von der Chemotherapie auf die Kosmetik. Die Firma warb Lyle, einen erfolgreichen Chemiker, von Avon ab und machte sich an die Arbeit. Soweit es Carl betraf, bestand der einzige spürbare Unterschied darin, dass in den Firmenräumen nun die Fotos von Supermodels statt von kahlköpfigen kleinen Kindern hingen. Wenn überhaupt, dann wirkten die Büroräume tatsächlich attraktiver als früher. Wie bei den meisten Evolutionen schleppte das Unternehmen auch in diesem Fall einige Wurmfortsätze aus der Vergangenheit mit sich herum. Überbleibsel der alten Inkarnation, die keinen Sinn mehr hatten, wie etwa der Name der Firma und der Slogan »Die Heilkraft der Eibe, TM«. Carl ging sogar so weit, darauf zu bestehen, die pazifische Eibe müsse auch in die Kosmetikprodukte Eingang finden. Die Manager sprachen sich allerdings stets dagegen aus. Am Morgen des 22. März verdrehte Lyle Fontanelle nicht zum ersten Mal die Augen und bereitete sich innerlich darauf vor, abermals die alten Argumente vorbringen zu müssen. »Yggdrasil war eine Esche«, wandte er ein. »Ich habe es nachgeschlagen.« »Und bei einer Handcreme können wir Eibe nicht gebrauchen«, ergänzte der Firmenanwalt Sunny Fry. In Wirklichkeit hieß er Sun He und kam aus Korea. Lyle arbeitete schon so lange mit Make-up, dass er mit geradezu unheimlicher Treffsicherheit sagen konnte, woher jemand kam. »Die Eibe hat absolut nicht die Fähigkeit, die Haut zu befeuchten oder Alterungsprozessen entgegenzuwirken«, fuhr Sunny geduldig fort. »Das sind wir doch schon einmal durchgegangen. Der Baum trägt nichts zu dem Produkt bei.«
»Dann benutzen Sie eben nicht viel davon«,
verlangte Carl, der völlig reglos auf dem Stuhl saß. Es war ein wuchtiger Chefsessel aus weichem, schwarzem Leder, der vorzüglich zum warmen Mahagoniton des Konferenztischs passte. Carl verließ den Bequemsessel nur höchst selten. Mit seinen 79 Jahren hatte er die Altersgrenze weit überschritten und sollte, nach Lyles Ansicht, eigentlich nicht länger mit der Firmenleitung betraut sein. Andererseits musste Lyle zugeben, dass die Alternative wahrscheinlich noch schlimmer war. Der Nachfolger für die Position des CEO war der Präsident Jeffrey Montgomery. Er war Carls Sohn und ebenso verschroben wie unnütz.
»Wir müssen nicht viel Eibe einsetzen«, sagte Carl ohne sichtbare äußere Bewegung. »Nur gerade so viel, dass man es aufs Etikett schreiben kann.«
Die anwesenden Manager seufzten so leise und so höflich wie möglich. Es waren vier. Jeffrey zählte nicht. Er saß in der Ecke und spielte auf dem Handy. Die Vizepräsidentin für Finanzen, der Vizepräsident für Marketing, der Syndikus und natürlich der Chefwissenschaftler. Lyle träumte schon lange davon, seine Visitenkarten zu ändern und sich als Wissenschaftsoffizier zu bezeichnen, schreckte aber seit mehr als 10 Jahren vor der tatsächlichen Umsetzung zurück. Er war sich selbst nicht sicher, was er beängstigender fand. Dass man ihn wegen der Anspielung auf Star Trek auslachen könnte oder dass es niemanden ernsthaft interessierte, was auf seinen Visitenkarten stand. Carl sprach weiter und wedelte schwach mit einer runzeligen Hand, um seine Worte zu unterstreichen.
»Die Eibe ist ein wundervoller Baum, den unsere Kunden mit Gesundheit in Verbindung bringen. Wir haben 35 Jahre lang mit der Eibe Krebs bekämpft. Lässt sich das nicht irgendwie zu unserem Vorteil einsetzen?«
»In der Tat wäre das eine brillante Marketingstrategie.« Eifrig beugte sich Kerry White vor. Er war erst vor wenigen Monaten als Vizepräsident für Marketing eingestellt worden und deshalb war ihm dieser Streit noch relativ neu. Man stelle sich nur die Werbung vor. Die Firma, die Ihnen das Leben gerettet hat, rettet Ihnen jetzt die Haut. Diese Kampagne haben wir schon vor 4 Jahren gefahren, wehrte die Vizepräsidentin für Finanzen ab. Sie war eine klapperdürre Frau namens Cynthia Mummer. Es hat nicht funktioniert.
Es hat nicht funktioniert, weil wir keine Eibe in den Produkten hatten, beharrte Karl.
Nun gut, schaltete sich Lyle ein. Könnten wir... Er wollte seine neueste Idee vorstellen, wusste aber nicht so recht, wie er anknüpfen sollte. »Können wir ein Wortspiel daraus machen?« »Ein Wortspiel?« fragte Carrie. »Ist das Ihr Beitrag?«
»Der ganze Firmenname ist bereits ein Wortspiel«, warf Cynthia ein.
»Ich meinte ein Wortspiel vor dem Hintergrund dessen, was Karl gerade gesagt hat«, fuhr Lyle fort. »Wir reichern die Produkte mit Eibe an. Das Wort »you« spricht man genauso aus wie »you« und...«
»Wir wissen, was ein Wortspiel ist«, erwiderte Cynthia.
»Lassen Sie es Ihnen doch erklären«, verlangte Sunny. Lyle war zugleich dankbar und empört. Er brauchte bei jeder dieser Sitzungen Sunnys Unterstützung, und das gefiel ihm ganz und gar nicht. Warum konnte er nicht für sich selbst sprechen?
»Ich habe verschiedene biomimetische Technologien untersucht«, erklärte Lyle. »Es gibt da etwas, das ich...«
»Was ist Biomimetik?«, fragte Carrie.
»Eine Methode, die biologische Vorgänge nachahmen kann«, erläuterte Lyle. »Ein intelligentes Produkt, das sich dem Körper anpasst.«
Cynthia nickte.
»In der Hautpflegelinie für Jugendliche haben wir biomimetische Lipide. Diese Produkte zählen zu den bestverkäuflichen.«
»Richtig«, bestätigte Carrie. »Meine Frau liebt diese Lotion.«
»Benutzt Ihre Frau tatsächlich Pflegeprodukte für Jugendliche?«, fragte Cynthia. »Was ist herausgekommen, als Sie biomimetische Stoffe erforscht haben?«, grollte Karl. »Wir bezahlen Sie nicht dafür, dass Sie den ganzen Tag untätig auf dem Hintern sitzen. Dazu haben wir schon Jeffrey. Sie werden hier für Forschung und Entwicklung bezahlt. Also, haben Sie irgendetwas entwickelt?«
»Ja, ich habe tatsächlich etwas, und das würde ich Ihnen gerne zeigen«, antwortete Lyle. Er legte die Aktentasche auf den Tisch.
»Es ist die Creme gegen Verbrennungen, über die wir schon gesprochen haben. Die Lotion erweist sich als recht vielversprechend im Bereich des Anti-Aging. Marktreif ist sie zwar noch nicht, aber die ersten Resultate sind ermutigend. Für die weitere Erforschung möchte ich mehr Mittel zur Verfügung stellen.«
»Wozu brauchen wir eine Creme gegen Verbrennungen?«, fragte Cynthia mit eisiger Stimme. Als CFO hatte ihre Einschätzung im Hinblick auf die Mittelvergabe das größte Gewicht. Lyle schluckte nervös und öffnete die Aktentasche.
»Eigentlich ist es gar keine Verbrennungscreme.«
Er zog eine Mappe und einen Stapel Hochglanzfotos heraus. »Die Technologie stammt von einer Verbrennungscreme und beruht auf medizinischen Forschungen, die vor einigen Jahren veröffentlicht wurden. Wie ich schon sagte, bieten sich uns hier einige recht erfreuliche Möglichkeiten für die Verwendung in der Kosmetik und besonders im Bereich des Anti-Aging. Die Schlüsselkomponenten sind Plasmide.«
»Oh«, rief Jeffrey, »genau wie in dem Spiel.«
»Nein«, antwortete Lyle, »Plasmide kommen in Bakterien vor.«
»Wollen Sie Bakterien in eine Handcreme stecken?«, fragte Carrie. »Ich weiß, dass es so etwas wie schlechte Publicity eigentlich nicht gibt, aber das geht doch wohl zu weit.«
»Es sind gar keine Bakterien«, widersprach Lyle, während er im Ordner blätterte. »Die Plasmide stammen aus Bakterien, aber sie werden entnommen und gewissermaßen getrennt verkauft.« Er fand ein fotokopiertes Blatt im Ordner und hielt es hoch. 2 körnige Schwarz-Weiß-Bilder zeigten eine Struktur, die möglicherweise Haut sein sollte.
»Das stammt aus einem Test der Universität Boston. Mithilfe der Plasmide hat man dort verbrannte Haut neu aufgebaut. Die Plasmide dringen in die Zellen ein und beschleunigen die Kollagenproduktion. Dadurch heilt die Haut besser und sauberer ab.«
Warten Sie mal, rief Carrie aufgeregt. Ist das so ähnlich wie ein Kollagenzusatz in einer Hautcreme? Das könnten wir sehr gut vermarkten.
Warum arbeiten Sie dann an einer Lotion statt an einem Lippenstift?
Fragte Karl.
Kann man das auch mit einem Lippenstift machen?
Die meisten Lippenstifte erwecken nur den Eindruck von volleren Lippen, erklärte Carrie. Mit dieser Methode würden die Lippen tatsächlich aufgefüllt. Ich stelle mir jetzt schon vor, wie man... Moment, unterbrach Lyle. Das ist nicht... So funktioniert es nicht. Ich meine, die Rede ist hier nicht von magischer, plastischer Lippenchirurgie oder etwas Ähnlichem. Worüber reden wir dann? Fragte Sunny. Die Plasmide können nichts vergrößern, erläuterte Lyle. Sie haben aber das Potenzial für eine recht erstaunliche Antifaltencreme.
Anti-Aging ist ein Riesengeschäft, bestätigte Cynthia. Die geburtenstarken Jahrgänge sind inzwischen so betagt, dass allmählich schon deren Kinder alt werden. Ein Antifaltenmittel verspricht gute Umsätze.
Es ist ein sehr kluges Verfahren, fuhr Lyle fort. Er war dankbar, dass ihm alle endlich die volle Aufmerksamkeit schenkten. Die Haut besteht in erster Linie aus Kollagen und anderen Proteinen, und wenn man älter wird, fährt der Körper die Produktion zurück. Dadurch wird die Haut schlaff und bekommt Runzeln. Die Plasmide helfen bei der Heilung von Verbrennungen, indem sie mehr Kollagen produzieren. Genauer gesagt, verleiten sie die Zellen zur Überproduktion. Wenn man die Lotion auf gesunde Haut aufträgt, entsteht dort zusätzliches Kollagen, das Falten und Runzeln auffüllt. Augenblick. Ich glaube, ich habe ein paar Fotos von Testläufen. Er blätterte in seinem Ordner. Alle anderen Anti-Aging-Produkte auf dem Markt, Botox und wirklich alles andere, überdecken nur das Problem, verlagern oder verbergen es. Aber eine Lotion, die unmittelbar die Hautzellen stimuliert, damit sie mehr Kollagen produzieren, löst das Problem an der Wurzel. Die Falten werden nicht versteckt, sondern tatsächlich beseitigt.
Reawagen, rief Carrie.
Das erste Hautpflegeprodukt, das den Alterungsprozess tatsächlich umkehrt. Exklusiv von New You.
Nicht übel.
Mit zitterndem Finger deutete Karl auf Carrie. Danke, murmelte Lyle unsicher. Er fand das Foto, das er gesucht hatte, und legte es auf den Tisch. Dies ist eine unserer ersten Testpersonen. Wir haben die Heilfähigkeit bei einer kleinen Abschürfung auf der Wange überprüft. Aber das ganze Gesicht ist gut zu erkennen.
Warten Sie mal, bremste Sunny. Sie sagten, es dringt in die Zellen ein. Was genau meinen Sie damit?
Nun ja, es ist ein Plasmid, erklärte Lyle. Also, Karl fiel ihm ins Wort.
Es ist mir egal, wie es funktioniert. Mir ist wichtig, wie es sich ökonomisch und juristisch schützen lässt. Sie sagen... Es beruht auf einer Universitätsstudie? Sind die Forschungen gemeinfrei?
Die Untersuchungen an der Universität waren eine Machbarkeitsstudie, antwortete Lyle. Die Technologie ist öffentlich bekannt und die Plasmide sind leicht erhältlich. Diese hier habe ich von einem Laborausstatter direkt ab Lager bestellt.
Wie invasiv ist das denn?
Wollte Sunny wissen.
Wenn es direkt auf die Zellen Einfluss nimmt, brauchen wir wahrscheinlich eine Genehmigung der FDA, und das kann Jahre dauern. Wenn wir es Ihrer Überzeugung nach wirklich nutzen können, muss ein Teil des Budgets dafür aufgewendet werden.
Die Gesundheitsbehörde wird es niemals genehmigen, warf Cynthia mit ernster Miene ein.
Sie nahm die fotokopierte Seite und deutete auf den verschwommenen Text.
Was Lyle zu erwähnen vergaß, hier handelt es sich um eine Gentherapie.
Gentherapie?
Echote Karl. Sunny lachte.
Die FDA hat noch nie frei verkäufliche Produkte genehmigt, die auf Gentherapie beruhen.
Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass es hier um Gentherapie geht?
Ich sagte, es seien Plasmide, antwortete Lyle und sah sich um. Worüber haben wir denn sonst geredet?
In diesem Raum weiß niemand, was Plasmide sind, erwiderte Carrie.
Ich habe es doch gleich gesagt, erklärte Jeffrey. Sie kommen auch in dem Spiel vor. Lyle überhörte den Einwurf.
Ein Plasmid ist ein DNA-Ring. Plasmide sind ein sehr kleines und sehr effizientes Werkzeug, um genetische Informationen zu übertragen. Die Sorte, die ich benutze, bindet sich an die DNA und löst die Erzeugung von HSP47 aus. Einem Protein, das...
Das ist Gentechnik.
Sunny schüttelte den Kopf. Unvorstellbar, dass die FDA so etwas genehmigt.
Aber es ist wirklich keine sonderlich ausgefallene Technologie,
wehrte sich Lyle.
Wie gesagt, ich habe die Plasmide als Laborbedarf einfach eingekauft. Man bekommt sie überall.
Überall im Labor, widersprach Sunny. Aber nicht in Konsumgütern. Das ist ein großer Unterschied.
Zeigen Sie mir Ihre Testergebnisse, verlangte Cynthia, während sie die Fotos betrachtete.
Lyle schob den Ordner über den Tisch zu ihr hinüber. Sunny schüttelte jedoch den Kopf.
Die Tests spielen keine Rolle, erklärte er. Es könnte das wirkungsvollste Anti-Aging-Produkt auf der Welt sein, und wir dürften es trotzdem nicht verkaufen.
Aber das ist es ja tatsächlich.
Cynthia hatte die Akte studiert und lächelte. Nach Lyles Ansicht sah es allerdings aus wie das Grinsen eines Raubtiers.
Das wirkungsvollste Anti-Aging-Produkt der Welt. Sehen Sie sich die Randnotizen an. Reduktion der tiefen Falten um 76%, völlige Entfernung kleinerer Falten. Das endgültige Ergebnis nach 2 Wochen, sichtbare Resultate nach wenigen Tagen.
Sie wandte sich an Karl.
Eine Goldmine!
Eine Goldmine, die wir nicht anrühren dürfen, beharrte Sunny. Oder frühestens, nachdem die FDA das Mittel 10 Jahre lang getestet hat.
Ehrlich, Lyle, nicht einmal wir hätten es ohne gute juristische Absicherung testen dürfen.
Die Testpersonen haben alle die Freistellungserklärung unterschrieben und ich habe die Dokumente an sie weitergeleitet, widersprach Lyle.
Sie haben aber nicht erwähnt, dass es sich dabei um Gentechnik handelt, wandte Sunny ein. Wenn da nun etwas schief geht.
Immer mit der Ruhe.
Karl beugte sich vor. Die anderen hielten sofort inne und sahen ihn an. Wenn Karl sich vorbeugte, hatte er etwas Wichtiges zu sagen.
Wenn diese Lotion so gut ist, wie Cynthia behauptet, welche Möglichkeiten haben wir dann?
Mit einer Gentherapie, antwortete Sunny, überhaupt keine. 10 Jahre auf die Genehmigung der FDA warten oder das Rezept einstampfen und nochmal von vorn anfangen.
Wie genau haben Sie sich das Bild angesehen? Cynthia schob das Foto mitten auf den Tisch. Die anderen beugten sich vor und betrachteten es.
Hübsch, meinte Carrie. Ist das ein Produkt für Jugendliche?
Das ist eine 43-jährige Frau nach nur 3 Wochen Behandlung, erklärte Cynthia. Sie hat ein Gesicht, auf das jeder Pädophile abfährt.
Es wurde still. Karl starrte auf das Foto.
Lyle, fragte er schließlich langsam, sind diese Resultate typisch?
Lyle konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Die Frau auf dem Foto hatte schon vorher ein recht jugendliches Gesicht. Was wir sehen, liegt nicht allein an unserer Hautcreme. Aber im Allgemeinen ist die Reduktion von Falten in diesem Ausmaß typisch für die Testperson. Einige haben anschließend noch einmal angerufen und gefragt, ob sie noch mehr bekommen könnten.
Das Produkt hat das Potenzial, ein Verkaufsschlager zu werden, wie wir ihn seit Paclitaxel nicht mehr erlebt haben. Garantiert jeder wird es haben wollen.
Karl legte die Stirn in tiefe Falten, starrte auf die Tischplatte und dachte nach. Ohne den Kopf zu heben, sprach er schließlich weiter.
Sunny, Sie müssen eine Möglichkeit finden, das Zeug zu verkaufen.
Aber
wenn es Ihnen gelingt, schenke ich Ihnen persönlich eine Karibikinsel,
fuhr Karl fort.
Die bezahle ich mit dem Kleingeld, das mir dieses Produkt unter das Sofakissen spült.
Sunny dachte nach. Das könnte eine große Sache werden, aber es klappt nur, wenn wir legal vorgehen.
Finden Sie eine Möglichkeit.
Karl wandte sich an Carrie.
Ich will einen Namen. Ich will Werbespots und Entwürfe für die Flaschen. Das volle Programm.
Unbedingt, stimmte Carrie zu.
Und Sie,
sagte Karl und wies auf Lyle.
Sie beginnen nächste Woche mit der Produktion.
Unmöglich,
Nicht in vollem Umfang, schränkte Karl ein. Wir haben ja noch nicht mal einen Vorschlag für die Flasche. Aber ich will Probeläufe und Stabilitätstests sehen. Rufen Sie Jerry in der Fabrik an und bereiten Sie alles vor.
Lyle schnitt eine Grimasse.
In der nächsten Woche ist noch ein Test geplant, aber ja, wahrscheinlich schaffe ich's. 2 Wochen wären allerdings besser.
Cynthia hob die Brauen.
Sie haben von Lackmus über Ratten bis zu menschlicher Haut alles Mögliche getestet. Was brauchen Sie denn noch?
Ich bin noch dabei, die Formel zu verfeinern, entgegnete Lyle.
Die Frau auf dem Foto wurde mit Reihe 14E behandelt. Die neueste ist 14G. Die Anpassungen waren allerdings geringfügig und es könnte sein, dass ein einziger weiterer Test ausreicht. Den Termin haben wir bereits angesetzt. Die Probanden sind erwachsene Männer zwischen 18 und 45.
Hautpflege für Männer ist die zweitgrößte Sache, stimmte Carrie zu.
Nicht so groß wie das hier,
widersprach Karl.
Lyle, führen Sie die Tests durch. Das Produkt muss für jedes Geschlecht, jedes Alter, jede Hautfarbe, kurzum für alles einsatzfähig sein. Wenn Sie eine Haut haben, sind Sie unser Kunde.
Er faltete die runzligen Hände und bedachte die Manager mit strengem Blick.
Eine Lotion, die buchstäblich die Haut verjüngt. Und dann auch noch so wirkungsvoll. Das wird der gewaltigste Durchbruch in der Kosmetik seit Erfindung der Brustimplantate, gewinnt aber einen größeren Kundenkreis. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind im Land soll eine Flasche mit dieser Lotion in Händen halten. Die Frauen sollen darin baden und die Schulmädchen sollen sich alt fühlen, wenn sie es nicht benutzen. Habe ich mich deutlich genug ausgedrückt?
Die Manager nickten.
Gut,
schloss Karl.
Dann fangen wir an und verändern die Welt.
Montag, 26. März. 14.04 Uhr. Hauptsitz von New U Manhattan. 263 Tage bis zum Weltuntergang.
Das ist lächerlich, sagte Susan.
Sie finanzierte sich das Studium an der Universität von New York, in dem sie für Lyle als Forschungsassistentin arbeitete. Sie war eine ausgezeichnete Chemikerin, belastbar und mindestens ein Jahrzehnt zu jung für Lyle, der sich die größte Mühe gab, sie möglichst selten anzusehen, wenig mit ihr zu reden und ihre Nähe zu meiden. Die Gedanken an sie beanspruchten hingegen einen erheblichen Teil seiner geistigen Energie. Lyle wandte den Blick nicht vom Computer ab.
»Mhm.
Ein Erdbeben in Mombasa.« Susan wies mit dem Finger auf ihren Bildschirm.
»Vor 10 Stunden. Die Stadt wurde stark beschädigt. Die Menschen haben keine Häuser, kein Essen, gar nichts.«
»Schrecklich«, murmelte Lyle, der nicht richtig zugehört hatte. Susan setzte sich leidenschaftlich gegen alle erdenklichen Missstände ein. Ihm aber fehlte die Energie, bei alledem mitzuhalten. Seine Finger klackerten auf der Tastatur, während er die letzten Details des neuesten Berichts bearbeitete. Sunny versuchte immer noch, ein Schlupfloch zu finden, damit sie die Anti-Aging-Lotion produzieren konnten, und dazu brauchte er alles, was Lyle ihm liefern konnte.
»Das liegt daran, dass wir Rassisten sind«, meinte Susan.
»Nein, warten Sie mal«, rief Lyle und drehte sich ganz zu ihr um. Sie hatte langes, blondes Haar mit natürlichen, hellen Strähnen. Lyle hatte lange genug mit Haartönungen gearbeitet, um eine natürliche Strähne zu erkennen. Er schob den Gedanken an Susan als Model auf einer Schachtel Haartönung beiseite.
»Das Erdbeben ist passiert, weil wir Rassisten sind?«
»Amerika hat Ihnen nicht geholfen, weil wir Rassisten sind.
Es ist doch erst 10 Stunden her.
Wir könnten in 10 Stunden dort sein.«
»Vielleicht sind wir langsam, aber das macht uns doch noch nicht zu Rassisten«, widersprach Lyle.
»Wir sind schnell, wenn wir schnell sein wollen«, erklärte Susan. »Aber Kenia ist kein wichtiger Handelspartner, zum Teufel mit denen. Wir werfen ein paar Freiwillige und Wasserflaschen von einem Frachtflugzeug ab und heben die guten Sachen auf, falls es in Japan mal wieder einen Tsunami gibt. Wir helfen nur, wenn es uns nutzt und wir gut dastehen.«
Sie starrte Lyle an und hob einen Finger, um ihren Standpunkt zu unterstreichen.
»Aber der äußere Anschein bedeutet überhaupt nichts. Ihnen ist doch klar, dass Sie für eine Kosmetikfirma arbeiten. Sie können das Aussehen eines Menschen verändern, das Innere aber nicht«, erläuterte Susan.
»Ich«, Lyle sah sie an und identifizierte fast automatisch die Farbe des Lippenstifts, pflaumenrosa. Ihm fiel nichts mehr ein, also blickte er auf die Uhr.
8:58, sagte er rasch. Wir müssen den Test vorbereiten.
14G?
Fragte Susan. Sie hatte ihre Tirade fast so schnell wieder vergessen, wie sie damit begonnen hatte, und rollte mit dem Stuhl zu Lyles Schreibtisch hinüber, um einen Blick auf dessen Computer zu werfen.
Gibt es in dieser Reihe etwas Neues?
Lyle spürte nur zu deutlich, wie nahe sich ihre Knie gekommen waren.
Es gibt einige höchst interessante Details. Er hob den Kopf und schenkte ihr ein hoffentlich strahlendes Lächeln.
Allerdings war er sich ziemlich sicher, dass es nicht funktionierte, und stellte die Bemühungen sofort wieder ein.
»Ich habe ein Retrovirus eingeführt, um den Prozess zu steuern.«
»Wirklich?«
Susan beugte sich weiter vor und betrachtete den Bildschirm. Lyle schürzte die Lippen und dachte an flache Gegenstände, Wände, Schränke, Tische. Er schluckte und rückte mit dem Stuhl ein wenig ab.
»Ich dachte, die Formel beruht auf Bakterien.«
»Plasmide kommen aus Bakterien«, bestätigte Lyle. »Dort befindet sich die DNA. Das Retrovirus gibt uns die Möglichkeit, die DNA aus dem Plasmid zu holen und in die Wirtszelle zu bringen.«
Er brannte darauf, Susan zu beeindrucken, und wollte noch mehr sagen. Doch von diesem Fachgebiet verstand er nicht viel, denn er war Chemiker und kein Genetiker. Er dachte kurz nach und wiederholte, was er in der Werbebroschüre des Lieferanten gelesen hatte.
»Wir setzen hier eine RNA-Transkriptase ein, um die Wirts-DNA zu spalten. Dann führen wir das im Plasmid gespeicherte DNA-Fragment ein und dann machen wir den Reißverschluss wieder zu. Beides kommt von ein und demselben Lieferanten und die Produkte sind darauf abgestimmt, nahtlos ineinander...«
Er vermied es, sie anzusehen.
»Sie passen gut zusammen.«
Er wollte eine Geste machen, wurde rot und verstummte.
»Klasse!«
Susan betrachtete den Bildschirm genauer. Für Chemie interessierte sie sich fast so sehr wie für soziale Gerechtigkeit, war darin aber erheblich besser.
»Das ist wirklich bahnbrechend!«
Lyle lief rot an und tat so, als müsse er dringend etwas in den Papieren nachsehen.
»Ja, das ist auf jeden Fall interessant, und wir setzen große Hoffnungen darauf. Ich meine, Karl sagt, es wird die Welt verändern. Aber was weiß der schon?«
Er platzte fast vor Stolz. Vermutlich kam er wieder auf das Titelbild von Scientific American, und wenn Susan ihn für brillant hielt, war das die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Er blickte auf die Uhr und sprang mit einem erschrockenen Ruf auf.
»Es ist schon 14:45. Ich komme zu spät.« »Brauchen Sie Hilfe?«
Lyle runzelte die Stirn, öffnete den Mund und sprach nicht aus, was ihn bewegte. Natürlich wollte er, dass sie mitkam. Er wollte, dass sie ihm überall hin folgte. Aber so etwas durfte er nicht wollen. Wieder fehlten ihm die Worte. Susan deutete auf den eigenen Computer.
»Die Farbanpassung der Lippenstifte, um die Sie mich gebeten haben, habe ich erledigt.«
Einen Augenblick lang starrte Lyle ins Leere und versuchte nicht an Susans Lippen zu denken. Schließlich drehte er sich um und sammelte die Proben ein.
»Ja, Sie können die Fotos machen.«
Susan nahm die Schälchen und Spatel und wanderte fröhlich auf den Flur hinaus. Lyle folgte ihr mit einigen Schritten Abstand.
»Carrie sieht jeden Tag schöne Frauen«, dachte er. »Bei den Fototerminen und Aufnahmen für die Werbespots, bei allen möglichen anderen Veranstaltungen ist er immer dabei. Er wird sogar dafür bezahlt, sich schöne Frauen anzusehen. Ist es wirklich so schlimm, dass ich mir diese Frau ansehe? Mann, sie trägt sogar einen Laborkittel. Es ist doch nicht so, als liefe sie den ganzen Tag im Badeanzug herum.« Susan den ganzen Tag im Badeanzug.
»Dr. Fontana?«
Lyle riss sich aus dem Tagtraum und erkannte, dass er an der Tür vorbeigelaufen war. Er lächelte nervös und fragte sich, ob Susan seine Gedanken erahnte. Sie war so fröhlich wie immer. Er kehrte um und lächelte die 6 Männer an, die an der Längsseite des schmalen Tisches saßen. Die Personalabteilung hatte eine akzeptable Mischung an Freiwilligen mit unterschiedlichen Hauttypen rekrutiert. Einen Asiaten, einen Latino und 4 Weiße, von denen einer rotes Haar und unglaublich helle Haut hatte. Ein anderer war korpulent und hatte fettige Haut. Der Test ließ sich gut an.
»Entschuldigung«, sagte Lyle, »ich war ein wenig zerstreut. Haben Sie alle den Vertrag gelesen und die Freistellungserklärung unterschrieben?«
»Wir werden dafür bezahlt, oder?«
wollte eine Testperson wissen, ein großer, schlanker Mann mit glänzendem, schwarzem Haar.
»Natürlich«, bestätigte Lyle.
Er sammelte die Dokumente ein und vergewisserte sich, dass alle Formulare vollständig ausgefüllt und unterschrieben waren. Susan folgte ihm und stellte vor jeder Testperson einen kleinen Styroporbecher mit einem winzigen Plastikspatel ab.
»Gut«, sagte der große Mann.
Lyle entnahm dem Dokument, dass er Ronald hieß.
»Genau deshalb bin ich hier, um etwas zu verdienen.«
Er wirkte nervös. Lyle lächelte in sich hinein. Die Testpersonen waren manchmal ein bisschen zappelig.
»Also gut«, er wandte sich an die Teilnehmer. »Ich versichere Ihnen, dass dies ein langfristig angelegter Test ist. Das Produkt, das Sie testen sollen, könnte im Grunde schon in die Produktion gehen. Ihre Haut ist jedenfalls in guten Händen und wir glauben sogar, dass Sie angenehm überrascht sein werden. Jeder von Ihnen hat ein Schälchen und einen Spatel bekommen. Als nächstes geben wir Ihnen... Susan?«
Susan hielt sich am Ende der Reihe auf und rieb einer Testperson die Lotion auf den Handrücken. Einer sehr gut aussehenden Testperson, wie Lyle leicht gereizt bemerkte. Der Mann warf Lyle einen kurzen Blick zu, strahlte Susan an und schenkte ihr genau das lässige Lächeln, an dem Lyle sich kurz zuvor versucht hatte. Lyles Eindruck, in dieser Hinsicht kläglich versagt zu haben, verstärkte sich noch. Der Mann hatte bessere Zähne als manche der Models, die sie in der Werbung für Zahnaufheller eingesetzt hatten.
»Sie geben uns Susan?«
Der Mann grinste diabolisch und Susan lächelte.
»Hätte ich das gewusst, dann wäre ich schon vor Wochen auf Sie zugekommen.«
»Susan«, flüsterte Lyle, während er sich ihr näherte, »wir dürfen die Testperson nicht berühren, dafür sind die Spatel da.«
»Das macht ihm nichts aus«, sie strahlte den Mann an. Lyle verdrehte die Augen.
»Sie flirtet mit ihm.«
»Es macht mir absolut nichts aus.«
Der Mann erwiderte ihr Lächeln. Mit Mühe unterdrückte Lyle gerade noch ein Stöhnen.
»Nein«, sagte er, »damit meine ich, dass es illegal ist. Wenn Sie keine zugelassene Kosmetikerin sind, dürfen Sie das Gesicht eines anderen Menschen nicht berühren. Und bei Händen läuft es eigentlich auf das Gleiche hinaus.«
Er zog Susan sanft von dem Teilnehmer weg.
»Wir sollten auf Nummer sicher gehen und niemanden berühren.«
Susan zog die Augenbrauen hoch und starrte ihn an.
»Geben Sie ihnen die Lotion.«
Lyle wies auf die anderen Männer. »Nur einen kleinen Spritzer aus der Flasche direkt in die Schale.« Susan salutierte und Lyle runzelte die Stirn.
»Meine Herren, benutzen Sie jetzt bitte die Spatel oder die Finger. Das eigene Gesicht dürfen Sie natürlich ohne Zulassung als Kosmetiker berühren. Und dann verteilen Sie die Lotion auf den Armen, im Gesicht oder an anderen Stellen, wo Sie kleine Falten oder Runzeln haben.«
Er beobachtete die 6 Männer, die in der Hautcreme herumstocherten, daran schnüffelten und sie schließlich sorgfältig auf der Haut verteilten.
»Vorsicht mit den Augen«, warnte Lyle. »Die Substanz ist ungefährlich, aber sie könnte in den Augen brennen.«
»Wir wollen das Mittel über einen gewissen Zeitraum testen«, ergänzte Susan. »Deshalb kommen Sie bitte in 3 Wochen noch einmal. Dann stellen wir fest, ob es Fortschritte gab.«
Sie hatte die Männer mit der Lotion versorgt und nahm die Kamera.
»Ich mache einige Fotos vom jetzigen Zustand, damit wir beim nächsten Test einen Vergleich haben.«
Der nervöse Mann hob den Kopf.
»Werden wir gleich bezahlt oder erst nach Ablauf der 3 Wochen?«
»Beides, Ronald«, antwortete Lyle.
Keine Sorge, Sie bekommen das Geld, aber vorher habe ich noch einige Fragen.«
Lyle betrachtete den Papierstapel und stellte fest, dass der gutaussehende Mann John Ford hieß.
»Mr. Ford, beginnen wir mit Ihnen. Hatten Sie jemals...«
Er hielt inne, als ihm bewusst wurde, worauf die Frage abzielte.
Dabei verspürte er ein gerütteltes Maß an Schadenfreude. »Haben Sie schon einmal an Juckreiz gelitten, an einem ansteckenden Hautausschlag oder an Hautpilz?«
»Muss ich darauf antworten?« Ford blickte ausgesprochen finster drein.
Lyle verkniff sich ein Lächeln.
»Ja, leider, es dient der wissenschaftlichen Forschung. Könnten Sie uns jetzt bitte die genaue Natur des Problems schildern?«
Montag, 26. März, 15.31 Uhr, Midtown, Manhattan. 263 Tage bis zum Weltuntergang. Im schmutzigen Hauswirtschaftsraum eines Bürogebäudes nur wenige Blocks von New U entfernt, wartete Ronald Lynch auf den Personalaufzug. Er arbeitete schon seit mehreren Jahren in diesem Gebäude, war aber noch nie durch die Vordertür hereingekommen. Wirtschaftsspionage war doch eine recht umständliche Angelegenheit. Der Aufzug gab einen Ping von sich und die Tür glitt auf. Im Inneren lehnte ein vierschrötiger Mann in einem schlecht sitzenden Anzug gelassen am hinteren Handlauf. Er rührte sich nicht, sondern krümmte nur einen Finger, um Ronald zu sich zu winken. Ronald folgte der Aufforderung. Der Mann nickte.
»17.«, sagte der Mann.
Ronald drückte auf den Knopf. Die Tür schloss sich.
»Ich bin Abraham Decker.«
Der Mann bot ihm eine fleischige Hand an.
»Chefwissenschaftler. Wir sind uns noch nie begegnet, aber ich habe die Berichte gelesen. Sie leisten gute Arbeit.«
»Ich komme direkt vom Produkttest«, erklärte Ronald.
»Leider ist es mir nicht gelungen, eine Probe mitzunehmen, aber ich...«
»Direkt?«, fragte Decker.
»Nun ja, auf Umwegen«, schränkte Ronald ein. »Das versteht sich von selbst. Mir ist niemand gefolgt.«
»Die begreifen immer noch nicht, was sie da haben«, meinte Decker. »Daher müssen wir bei dieser Sache besonders vorsichtig sein.«
Ronald runzelte die Stirn.
»Mir kam es vor wie ein recht alltäglicher Test.«
»Es ist eine völlig neue Technologie«, widersprach Decker. »So fortschrittlich, dass wir für den Umgang damit neue Gesetze brauchen.«
»Für einen Faltenentferner?«
»Für die Gentechnik«, erwiderte Decker.
Schockiert hob Ronald die Hand und fragte sich, womit er gerade in Berührung gekommen war. Bevor er weitere Fragen stellen konnte, gab der Aufzug einen Signalton von sich und die Tür glitt auf. Decker stieß sich vom Handlauf ab und schritt in den Flur hinaus. Ronald folgte ihm. Nachdem sie einige Male abgebogen waren, betraten sie ein geräumiges Eckbüro. Es war größer als Ronalds Wohnung und möbliert wie ein Herrenhaus. Mehr als alles andere jagte diese Einrichtung Ronald Angst ein. Es machte ihm nichts aus, über Produkttests zu berichten. Konkurrierende Firmen spionierten sich immer gegenseitig aus. Und wenn schon jemand dafür bezahlt werden sollte, warum nicht er? Er genoss sogar die Aufregung, hatte bisher aber immer mit Mittelsmännern zu tun gehabt. Mit Wegwerfhandys und neutralen Umschlägen voller Geld. Dieses Büro hob den Verrat auf eine völlig neue Ebene. Dies war eine Örtlichkeit, wo mit hohem Einsatz gespielt wurde. Hier arbeiteten ehrgeizige, stolze und rücksichtslose Menschen. Anscheinend bekam er es diesmal mit dem CEO zu tun. Ronald dämmerte, dass die ganze Sache viel größer war als vermutet.
»Setzen Sie sich.« Decker ließ sich an der Wand auf ein Sofa fallen und winkte Ronald, sich zu ihm zu gesellen.
Gleich darauf kam ein weiterer Mann herein, groß und ernst, begleitet von zwei dunkel gekleideten Schlägertypen, deren Fähigkeiten nach Ronalds Einschätzung nicht das Geringste mit Kosmetik zu tun hatten. Sie bauten sich vor Ronald auf und musterten ihn eine Weile.
»Ira«, sagte Decker, »das ist Ronald, einer unserer Informanten beim Produkttest.«
Ronald erhob sich zum Händeschütteln, doch der muskulöse Vollstrecker auf der rechten Seite drückte ihn wieder nach unten. Ronald schluckte schwer und versuchte zu lächeln.
»Wie geht es Ihnen, Sir?«
»Willkommen bei Ibis Cosmetics«, begrüßte ihn der große Mann. »Ich bin Ira Brady, der CEO. Sind Sie unser Mann bei New You?«
»Ja, Sir«, antwortete Ronald.
»Wenigstens heute, Sir. Dort wird gerade eine neue Handcreme mit einer Art Anti-Aging-Zusatz. Ich weiß, was Sie dort gerade testen«, fiel ihm Ira ins Wort. »Dagegen fehlen uns Informationen über die innere Struktur des Gebäudes. Sie hielten sich in einer Abteilung von New You auf, die noch niemand von uns gesehen hat.« Während er sprach, schritt er auf und ab und gestikulierte mit beiden Händen. »In welchem Stockwerk waren Sie? Durch wie viele Türen mussten Sie gehen, um in den Testraum zu gelangen? Wie oft sind Sie in welche Richtungen abgebogen? Und das vielleicht Wichtigste«, er wandte sich wieder an Ronald, »haben Sie irgendwelche Laboratorien gesehen? Und könnten Sie uns genau erklären, wie die liegen?«
»Sie wollen die Hautcreme stehlen?« stellte Ronald fest.
»Natürlich nicht«, widersprach Ira. »Das ist ungesetzlich. Aber eine Technologie wie diese wird irgendwann sowieso gestohlen. Aufgrund von Umständen, die sich gänzlich meiner Kontrolle entziehen, wird sie uns früher oder später in die Hände fallen. Also, beschreiben Sie uns bitte das Gebäude.«
Montag, 2. April, 8.15 Uhr. Hauptsitz von New You, Manhattan. 256 Tage bis zum Weltuntergang.
»Ein Kräuterzusatz«, sagte Sunny grinsend. Er warf einen Tennisball schräg auf den Boden und fing ihn auf, als er von der Wand zurückprallte.
»In einen Kräuterzusatz können wir hineinstecken, was wir wollen. Das dürfte der FDA fieps egal sein.«
»Piep egal«, korrigierte Lyle. »Ein solches Wort gibt es nicht. Es dürfte Ihnen piep egal sein.«
Sunny war einer der wenigen Mitarbeiter von New You, die Lyle als Freunde betrachtete, auch wenn sie im Grunde nur beruflich miteinander zu tun hatten. Wenn er genauer darüber nachdachte, hatte Lyle eigentlich mit niemandem viel zu tun.
»Fieps egal, piep egal. Die entscheidende Aussage lautet, dass es Ihnen egal ist.«
Sunny warf den Ball und fing ihn wieder auf.
»Hören Sie, die FDA überwacht die Medikamente und Wirkstoffe und was wir sonst noch verkaufen wollen. Sie achtet darauf, dass die Produkte ungefährlich sind, richtig? Wenn wir etwas Neues erfinden, testen Sie jahrelang, bis Sie sicher sind, dass das Mittel nichts bewirkt, was es nicht bewirken darf. Aber Kräuterzusätze sind etwas völlig anderes. Die FDA verfügt über eine Liste zugelassener natürlicher Zusätze, die bereits überprüft wurden. Solange man sich daran hält, kann überhaupt nichts passieren. Die Behörde weiß, dass die Zutaten nichts Falsches bewirken, weil sie der Definition nach überhaupt nichts bewirken. Es sind nur gemahlene Blumen und solches Zeug. Die Genehmigungsfrist für Kräuterzusätze beträgt 0 Tage, weil sich die Behörde überhaupt nicht mehr die Mühe macht, in dieser Hinsicht irgendetwas zu überprüfen. Wenn wir das richtige Etikett draufpappen, müssen wir das Mittel nicht einmal zur Genehmigung einreichen.«
»Da ist aber mehr drin als gemahlene Blumen«, wandte Lyle ein.
»Unbedingt«,
Sunny warf wieder den Tennisball.
»Aber solange das niemand weiß, können wir tun und lassen, was wir wollen.«
Lyle wollte den Ball auffangen, als er zu Sunny zurücksprang, traf ihn jedoch im falschen Winkel und schleuderte ihn zur Seite. Er schluckte und kam sich dumm vor. Sunny lachte nur und hob den Ball auf.
»Passen Sie auf«, sagte Sunny. »Wir bezeichnen Ihre neue Lotion als Kräuterprodukt, vertreiben Sie und vermarkten Sie als wundervolle Antifaltencreme, aber wir sagen kein Wort über den inneren Aufbau und die Funktionsweise. Offiziell verraten wir nicht, was sie bewirkt und wie sie es bewirkt.«
»Aber«,
Lyle schnitt eine Grimasse, »der Gedanke, für die Entwicklung keinerlei Anerkennung zu finden, schmerzte ihn.
Ich arbeite seit einem Jahr daran. Seit mehr als einem Jahr, wenn ich die frühen Forschungen mit einbeziehe. Dies ist eine wirklich bahnbrechende Innovation, die sich auf die gesamte Gesundheits- und Kosmetikbranche auswirken wird.«
Lyle schwieg einen Moment lang und bemühte sich, den nächsten Gedanken für sich zu behalten. Dann sprach er ihn trotzdem aus.
Dafür wäre ich auf das Titelblatt von Scientific American gekommen.
Machen Sie sich deshalb Sorgen?
Sunny schüttelte den Kopf und wedelte beschwichtigend mit den Händen.
Dafür können wir immer noch sorgen. Wir müssen nur eine Weile warten. Nehmen Sie die Formel und verändern Sie sie ein wenig, falls sich jemand die Sache genauer ansieht, und reichen Sie sie bei der FDA zur Genehmigung ein. Es dauert ein paar Jahre, aber wenn die Sache so ungefährlich ist, wie Sie versichern, dann werden Sie sie irgendwann durchwinken und wir können die neue Technologie offiziell einsetzen. Nuyu bleibt an der vordersten Front der kosmetischen Innovation, Sie bekommen die ersehnten Nerd-Lobgesänge und inzwischen verdienen wir mit ein und demselben Produkt unter einem anderen Etikett tonnenweise Geld.
Lyle schüttelte den Kopf. Das klingt erstaunlich unehrlich.
Sie sind bewundernswert.
Es geht mir nicht nur um die moralischen Fragen, erklärte Lyle, obwohl ihn die Amoralität tatsächlich im tiefsten Inneren schmerzte. Sunny war ein Hai, das war ihm klar, aber diese Sache kam ihm über die Maßen bösartig vor. Trotzdem, im Lauf der Jahre hatte Lyle gelernt, dass es selten nützlich war, an die Moralität der Manager zu appellieren. Er musste sie an einer anderen Stelle treffen. Also versuchte er es mit einer neuen Strategie.
Denken Sie mal an das Marketing. Sie sagen, wir werden mit einem Produkt, das wir nicht sinnvoll bewerben dürfen, tonnenweise Geld verdienen. Es heißt doch eigentlich, dieses Produkt ist umwerfend, aber den Grund dafür dürfen wir Ihnen nicht verraten. Wahrscheinlich ist es aber auch kein guter Werbespruch, wenn wir sagen, es ist eben so und das müssen Sie uns einfach glauben.
Sunny zuckte mit den Achseln.
Mundpropaganda.
Mundpropaganda, schnaubte Lyle.
Genau,
bekräftigte Sunny.
Mundpropaganda. Wir werden natürlich nicht untätig herumsitzen und hoffen, dass die richtigen Münder die richtigen Sätze sagen. Wir manipulieren die Mundpropaganda. Wir erschaffen sie sogar.
Wieder warf er den Ball, verfehlte ihn diesmal jedoch. Er rollte unter den Schreibtisch. Mit einem lässigen Winken tat er es ab und wandte sich wieder an Lyle.
Karl wollte eine Lösung, und hier ist sie. Eine sekundäre Marketingkampagne. Die Firma verliert kein Wort über Plasmide, Kollagen oder Gentherapie. Ich weiß, das verzögert Ihren großen Auftritt im Scientific American, aber haben Sie Geduld. Wir sagen kein Wort. Lassen aber bei wissenschaftlichen Twitterern und einigen unabhängigen Bloggern die richtigen Informationen durchsickern. Diese Leute sorgen schon für den nötigen Wirbel und reden über die revolutionäre neue Wissenschaft hinter dem Produkt. Irgendein Teufelskerl versucht es mit Re-Engineering und schreibt einen großen Artikel über die einzigartige Kombination von biologischen Wirkstoffen, bla bla, Plasmiden, bla bla und natürlich Biomimetik. Unsere primäre Marketingstrategie bleibt blütenweiß, während die sekundäre Kampagne die guten Argumente durch reine Mundpropaganda unters Volk bringt. Und das auf eine Weise, die absolut nichts mit New You zu tun hat.
Lyle runzelte die Stirn. Also ist der wissenschaftliche Durchbruch, an dem ich ein Jahr gearbeitet habe, nur ein Zufall, weil die falschen Zutaten kombiniert wurden? Statt eines Genies bin ich ein Trottel.
Es ist kein Zufall, sondern ein positiver Nebeneffekt.
Sunny setzte sein allerschönstes, beschwichtigendes Lächeln auf, und Lyle hatte das deutliche Gefühl, gönnerhaft abgewimmelt zu werden.
»Wir behaupten, alles sei eine Wirkung dieser Blume, die wir in unserer Kräutermischung benutzen. Wie heißt sie noch gleich? Die Sumpfblume. Sie steht auf der FDA-Liste der erlaubten Kräuterzutaten. Jeder benutzt sie.«
»Die Plasmide kommen nicht aus der Sumpfblume«, wandte Lyle ein. »Sie kommen von Rock Canyon Labs.« Wir haben sogar eine offizielle Rechnung für den Einkauf.
Nein, widersprach Sunny energisch. Ich glaube, da irren Sie sich. Wir haben die Plasmide benutzt, um eine neue Gentherapie zu entwickeln, die Verbrennungsopfern helfen sollte. Sie ist noch in der Probephase, und wir werden sie zu gegebener Zeit der FDA zur Genehmigung vorlegen,
Aber Lyle?
Sunny sah ihn unverwandt an.
Eins will ich ganz deutlich sagen. Alles, was Sie öffentlich oder in E-Mails von sich geben, wird mit dieser Geschichte übereinstimmen. Es muss so sein.
Sie fordern mich zum Lügen auf.
Streng genommen haben Sie recht. Was unsere Firma betrifft, ist Ihre neue Hautcreme ein Kräutermittel, das keinerlei gentechnische Komponenten enthält.
Sunny, sagte Carrie White, der gerade das Büro betrat. Ich habe eine neue Flasche, die Sie sich ansehen sollten, reichte Sunny ein Blatt Papier und lehnte sich an die Wand. Hallo, Lyle. Lyle war froh, einen neuen Verbündeten im Krieg gegen Sunnys Plan gefunden zu haben und deutete auf den Firmenanwalt.
Haben Sie das gehört?
Die sekundäre Marketingkampagne? Fragte Carrie. Ich finde sie brillant. Hey, was halten Sie von dem Namen Rebirth?
Oder vielleicht auch Rebirth mit großem Binnen-B?
Warum mit einem großen B? Fragte Lyle.
Damit wir es als Markennamen eintragen lassen können.
Sunny war schon in das Blatt vertieft, das Carrie ihm gegeben hatte.
Das ist eine juristische Sache.
»Vergessen Sie das große B!« Lyle schüttelte den Kopf.
»Sie können diesem Marketingplan doch unmöglich zustimmen.«
»Ich habe den Marketingplan entwickelt,« widersprach Carrie. »Ich bin für das Marketing zuständig.
Aber es ist eine Lüge!«
»Jede Werbung ist eine Lüge. Die Frauen kaufen unser Make-up, weil sie aussehen wollen wie die Frauen in der Werbung.« Dabei vergessen Sie, dass diese Frauen perfekte Gene und ein halbes Dutzend Essstörungen haben. Obendrein bearbeiten wir die Bilder mit Photoshop. Die Leute sind Werbelügen gewohnt. Sie erwarten sie sogar. Das hier ist genau das Gleiche.
Es ist nicht das Gleiche, beharrte Lyle.
Anzudeuten, dass die Kundin nach der Anwendung des Produkts aussieht wie ein Supermodel, ist eine Sache. Aber gezielt die Tatsache verschweigen, dass ein Produkt die DNA verändert, das ist
ziemlich krass.
Finden Sie nicht auch?
Aber das Zeug ist doch ungefährlich, oder?
Natürlich ist es ungefährlich, aber darum geht es doch gar nicht.
Dann machen Sie sich deshalb doch keinen Kopf.
Er ist nicht wegen der möglichen Gefahren besorgt, warf Sunny ein.
Er ist sehr uneigennützig und macht sich Sorgen um die wissenschaftliche Anerkennung. Anscheinend gibt es wirklich Leute, die den Scientific American lesen.
Lyle überhörte den Seitenhieb.
Ich mache mir vor allem Sorgen, wie man unsere Produktentwicklung vor einem Bundesgericht erklären könnte. Ich bin kein Anwalt, glaube aber, dass es eher als Geständnis denn als entlastende Erklärung bewertet wird, wenn wir sagen, wir hätten das Produkt absichtlich falsch bezeichnet, um mehr Geld zu verdienen.
Wir benennen es ja gar nicht falsch, widersprach Carrie. Wir sind nur vorsichtig.
Nennt man es heute so, wenn man lügt?
Sunny wedelte mit dem Papier, das Carrie ihm gegeben hatte.
Hören Sie zu, Lyle. Genau darüber reden wir und hier ist absolut nichts gelogen. Rebirth setzt eine biomimetische Kräuterformel ein, um die natürliche Kollagenproduktion des Körpers zu unterstützen, so dass sie eine wundervolle Haut bekommen, die jünger aussieht und sich gesünder anfühlt.
Verstehen Sie, wie das läuft?
Da wird gar nichts Spezifisches behauptet. Es heißt nicht, dass die Haut jünger oder gesünder ist, sondern nur, dass sie jünger aussieht und sich gesünder anfühlt. Das ist nicht beweisbar und deshalb ist es auch nicht widerlegbar. Und man kann die Behauptung leicht verteidigen.
»Was ist mit dem Kollagen?« fragte Lyle.
»Sie sagten doch, das Mittel produziert Kollagen.«
Carrie schüttelte den Kopf und lächelte überlegen. »Nein, wir sagen, es unterstützt den Körper dabei, das Kollagen selbst herzustellen. Unterstützen ist das magische Marketingwort. Auch das Frühstück unterstützt den Körper dabei, Kollagen herzustellen.« Persönlich und politisch unterstütze ich Ihre Fähigkeit, Kollagen herzustellen. Wenn wir streng bei der Definition bleiben, unterstützen sogar Brandwunden die Fähigkeit, Kollagen herzustellen, weil sie den Körper zwingen, sich selbst zu heilen.
Sunny beugte sich vor und unterschrieb. Diese Verpackung ist genehmigt und jetzt recherchiere ich den Markenschutz für Rebirth. Auch wenn der Markenname frei ist, bekommen wir vermutlich nicht die URL dafür.
Denken Sie sich also etwas aus, das wir für die Website benutzen können. In Ordnung. Carrie nahm das Dokument an sich und klopfte Lyle auf den Rücken.
Das ist wirklich ein großartiges Produkt, Lyle. Sie haben sich selbst übertroffen.
Damit ging er hinaus und Sunny angelte unter dem Tisch nach dem Tennisball.
»Fahren Sie zur Fabrik?« fragte Sunny.
Lyle nickte. »Ich habe gestern das Rezept und die Probenflasche hingeschickt. Der Testlauf wurde sicher schon vorbereitet, aber ich fahre selbst hin und mache aktenkundig, dass die Tests noch nicht abgeschlossen sind und dass wir es nicht als endgültige Formel betrachten können, solange die Folgeuntersuchungen für 14G noch nicht analysiert und abgesegnet sind.«
»Das Rad des Fortschritts dreht sich«, sagte Sunny. »Wir müssen uns beeilen, um Schritt zu halten.«
»Es wäre mir lieber, das Rad des Fortschritts würde noch ein paar Monate warten«, meinte Lyle.
»Das Rad des Fortschritts wird mit Geld geschmiert«, erklärte Sunny. »Bei diesem Projekt gibt es so viel Geld zu verdienen, dass das Rad so gut geschmiert ist wie noch nie. Es hat praktisch keine Reibung mehr.«
»Die Reibung ermöglicht die Kontrolle«, wandte Lyle ein. »Wir müssen es steuern können.«
»Nur keine Sorge«, beruhigte ihn Sunny. »Wir haben zusammen mehr als 100 Produkte auf den Weg gebracht. Dieses Projekt ließe sich im Schlaf erledigen.«
Er grinste und warf den Ball.
»Was kann schon groß passieren?«
Nuyu hatte viele Produktionsstätten, aber die wichtigste Anlage, die ein kleines Testlabor besaß und sich somit für Lyles Zwecke besonders gut eignete, lag im Staat New York. Lyle schaffte den Weg in knapp 5 Stunden.
»Jerry?«
Er winkte, um den Vorarbeiter auf sich aufmerksam zu machen.
»Jerry!«
Auf der anderen Seite der hellen weißen Fabrik hob ein Mann in einem weißen Plastikkittel den Kopf, lächelte und winkte zurück. Er nickte dem Mitarbeiter zu, der neben ihm stand, drückte ihm ein Klemmbrett in die Hand und trabte zu Lyle herüber.
»Schön, dass Sie mal wieder da sind, Doktor!«
Trotz der geringen Entfernung mussten sie sich anschreien.
»Ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen!«
Sie blieben an einem Wandregal stehen, aus dem Lyle einen weißen Overall mit durchsichtiger Plastikhaube nahm.
»Wie weit sind Sie?«
»Die richtige Produktion hat natürlich noch nicht begonnen«, berichtete Jerry.
»Bisher haben wir nur einige Proben. Wir haben das Material für einen größeren Testlauf bestellt. Es wird jedoch erst in ein paar Wochen eintreffen.«
Zusammen gingen sie weiter und der Vorarbeiter führte Lyle durch die Fabrik.
»Anscheinend haben Sie es damit sehr eilig«, meinte Jerry lächelnd. »Worum geht es denn?«
»Anti-Aging.«
Lyle folgte ihm eine weiße Metalltreppe hinauf.
»Haben Sie sich auch ganz genau an die Anweisungen gehalten?«
»Aber natürlich!«
»Und die Verhältnisse sind korrekt?«
»Vielleicht sollten Sie das noch etwas anpassen, aber wir haben Ihre erste Formel ganz exakt umgesetzt.«
Lyle runzelte die Stirn.
»Was sollten wir denn anpassen?«
Sie blieben an einem sich drehenden Metallbottich mit weißem Kleister stehen.
»Ich würde mehr Lecithin dazugeben«, schlug Jerry vor. »Die Konsistenz ist nicht so gut.«
Lyle spähte hinein.
»Ist es das?«
»Ja.«
Lyle starrte in den Mischbehälter mit der Lotion. »Ich sollte sofort alles beenden«, dachte er. »Das Produkt ist nicht marktreif. Die Marketingkampagne ist unethisch und die ganze Sache wird falsch angepackt.«
Er sah zu, wie die weiße Substanz im Bottich kreiste und wie sich das Licht in den hell schillernden Flecken spiegelte.
»Das sieht nicht richtig aus.« Er zog den rechten Handschuh aus und tauchte die Finger hinein, um etwas Lotion aufzunehmen und zwischen Daumen und Zeigefinger zu verreiben.
»Eigentlich dürfen Sie das nicht mehr tun!«
Jerry hob eine kleine Schöpfkelle mit langem Stiel.
»Neue Vorschriften, damit die Proben reinbleiben. Sie wurden im letzten Monat eingeführt.«
»Das ist gut«, sagte Lyle.
»Das ist gut. Ich sollte öfter hier herauskommen.«
Er schloss die Augen und fühlte die Konsistenz.
»Sie haben recht, das stimmt nicht.«
Lyle spürte es ganz genau. Zu viel Reiskleieöl, nicht genug Lecithin. Das Produkt würde gut funktionieren, aber mit der falschen Konsistenz fühlte es sich schmierig an und das schreckte die meisten Kunden ab. Die Konsistenz musste perfekt sein, sonst spielte die Funktion überhaupt keine Rolle mehr.
Jerry tauchte die Kelle vorsichtig in die Lotion und träufelte sich etwas davon auf die Hand.
»Wir haben versucht, die richtige Viskosität zu erreichen, indem wir die Probe untergemischt haben, die Sie uns aus der Firma geschickt haben. Bei dieser Größenordnung müssen wir aber anders vorgehen.«
Er untersuchte die Hautcreme und verrieb sie zwischen den Fingern. »Sehen Sie, was ich meine? Das Zeug ist zu ölig.« Lyle nickte. Es war zu ölig, und er wusste genau, wie man das Problem lösen konnte. Er wischte sich die Hand ab.
»Machen wir uns an die Arbeit.«
Mittwoch, 4. April, 14 Uhr. Hauptsitz von New You, Manhattan. 254 Tage bis zum Weltuntergang. Susan trug zur Arbeit einen Rock, der nur wenig kürzer war als der Laborkittel. Lyle folgte ihr und kämpfte mühsam gegen die Vorstellung an, der Rock sei völlig verschwunden. Er ging schneller, bis er mit ihr auf gleicher Höhe war. Ein kleiner Klecks für jeden Mann, der am Test teilnimmt. Er zog eine Ampulle aus der Hemdtasche. Es war eine schlichte Plastikröhre, die mit der Produktprobe aus der Fabrik gefüllt war. Das Etikett war mit schwarzem Filzstift von Hand beschriftet. 14G. »Wir fragen Sie nach Ihren Einschätzungen, machen reichlich Fotos und überreichen Ihnen das Geld, wenn Sie gehen. Ganz einfach.« Susan nickte. »Widerspricht es den Regeln, mit einem Geschäftspartner zu fraternisieren?« Lyle blieb wie angewurzelt stehen. »Was?« Susan blieb ebenfalls stehen und sah ihn an. »Ich meine, wenn ich zum Beispiel während der Arbeit einen Mann kennenlerne und mit ihm ausgehen will, könnte ich dann Ärger bekommen?«
»Macht sie mich jetzt an?«
Lyle lächelte.
»Nein, ich glaube, das wäre überhaupt kein Problem.«
»Schön«, sagte Susan. »Ich möchte einen Testteilnehmer nach seiner Telefonnummer fragen. Er ist so süß, dass ich die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen will.«
Lyle stützte sich mit einer Hand an der Wand ab und ging dann langsam weiter.
»Verstehe.«
Er betrat den Testraum und blieb einen Augenblick lang schweigend stehen, bis er wieder sprechen konnte.
»Willkommen bei der...«
Er hielt inne. Testperson 1 war nicht da. 5 Männer, ein leerer Stuhl.
»Wo ist der 6. Mann abgeblieben?«
»Woher sollen wir das wissen?« fragte der Dünne. Den Namen wusste Lyle nicht mehr genau. Ronald irgendetwas.
»Aber natürlich, ich...« Lyle wandte sich an Susan. »Wissen Sie, wo er steckt?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Das wüsste ich auch gern. Vielleicht auf der Toilette?«
Eine der anderen Testpersonen hob die Hand.
»Er war nicht da, als wir aus der Lobby hierher geführt wurden.«
Lyle runzelte die Stirn. Natürlich waren die Ergebnisse auch mit 5 Personen brauchbar. Es war schließlich nur eine kleine Überprüfung, um das Gewissen zu beruhigen. Allerdings war ihm gewöhnlich erheblich wohler zumute, wenn die Testpersonen nicht auf halber Strecke ausstiegen. Er bat Susan, den Ordner zu halten und zog die Blätter mit den Personendaten heraus, die die Testpersonen beim letzten Mal ausgefüllt hatten.
»Geben Sie ihnen die Fragebogen und dann beginnen wir.«
Es kostete ihn viel Überwindung, scheinbar unbefangen zu sprechen. Susans beiläufige Ablehnung hatte ihn getroffen wie ein Faustschlag in die Magengrube.
»Ich rufe ihn an, vielleicht können wir einen neuen Termin ansetzen.«
Eifrig legte Susan eine Hand auf die Formulare.
»Oh, ich kann ihn gern anrufen, wenn Sie wollen.«
Sanft zog Lyle das Formular weg.
»Keine Sorge, das mache ich schon.«
Damit drehte er sich um, ging hinaus und blätterte die Papiere durch, während er durch den Flur lief. John Ford. Sogar der Name des Mannes war ansprechend. Lyle grollte in sich hinein, setzte sich im Labor an den Schreibtisch und wählte Fords Nummer.
»Hallo«, sagte jemand. »Hier bei John?«
Es war eine männliche und irgendwie alberne Stimme.
»Sind Sie John?« »Nein, Mann, hier ist Trev. John ist krank.«
»Mist.«
»Wirklich?«
Lyle schloss die Augen.
»Bitte lass es nicht die Lotion sein.«
»Was ist denn los?« »Eine Grippe oder so. Neulich hat er die ganze Nacht gekotzt und geschissen wie ein Wiesel. Sind Sie ein Kollege?«
Lyle seufzte erleichtert. »Es ist nicht die Haut«, er dachte nach.
Es kann ja nicht schaden, noch ein paar Fragen zu stellen. »Nein«, antwortete er, »kein Kollege. Sagen Sie mal, Trav, wissen Sie, ob John auch irgendwelche dermatologischen Symptome hat?«
»Mann, sind Sie der Doktor? Ich habe der Schwester doch schon gesagt, dass ich nicht weiß, welche Krankenversicherung er hat.«
»Ja«, antwortete Lyle rasch. »Ich bin ein Doktor, aber es geht nicht um die Versicherung. Ich muss nur wissen, ob er Probleme mit der Haut hatte. Einen Ausschlag, eine Schwellung oder sonst eine Reaktion.«
»Nein, Mann, nichts in der Art. Nur Durchfall und so. Soll er irgendetwas einnehmen?«
»Wir melden uns wieder bei Ihnen«, sagte Lyle. »Vielen Dank für Ihre Geduld.« Er legte auf, ohne die Antwort abzuwarten. »Mit der Haut ist alles in Ordnung, also stehen wir gut da.« Er öffnete die Akten über 14G und suchte die Aufzeichnungen der bisherigen Tests.
Susan konnte den letzten Test allein durchführen und Lyle hatte es nicht eilig, ihr wieder zu begegnen. Er konnte sich jetzt um den Papierkram kümmern und Susans Ergebnisse einfügen, sobald sie zurückkehrte. 30 Minuten später war sie wieder da.
»Ich habe den Test durchgeführt«, sagte sie und rieb sich die Hände. »Die Lotion ist wirklich spitze. Die Versuchspersonen haben sich sehr positiv geäußert. Wahrscheinlich könnten wir ein paar dieser Leute in einem Infomercial einsetzen, wenn wir vorher einen guten Stylisten beauftragen, der sie zurechtmacht. Haben Sie den Hottie angerufen?«
»Wen?«
»Testperson 1, den niedlichen Kerl, der nicht gekommen ist. Haben Sie ihn angerufen?«
»Er ist krank«, erklärte Lyle und konzentrierte sich wieder auf den Bildschirm. »Er hat Grippe.«
»Bäh«, Susan überlegte kurz. »Kann ich seine Nummer haben?«
»Nein, Sie können seine Nummer nicht haben. Er ist eine Testperson.«
»Aber Sie sagten, das sei kein Problem.«
»Ich dachte nicht, dass Sie...«
Er unterbrach sich.
»Ja?«
Er warf Susan einen kurzen Blick zu und wandte sich gleich wieder zum Bildschirm um. Susan riss den Mund auf.
»Oh, Sie dachten, ich meine...«
Sie schlug die Hand vor den Mund und wich zurück.
»Oh, du meine Güte, das tut mir aber leid. So meinte ich das doch gar nicht.«
»Ja, na ja«, Lyle betrachtete den Computer.
»Ich glaube, wir sind hier fertig.
Das habe ich ganz bestimmt nicht so gemeint.
Danke, Susan. Ich habe verstanden, ganz bestimmt nicht.«
Er stand auf.
»Schreiben Sie den Abschlussbericht für den Test. 5 der 6 Testpersonen mögen das Produkt, die 6. steht nicht zur Verfügung.«
Er hielt inne und zog eine finstere Miene.
»Das wird Karl nicht gefallen. Ich muss diesen Kerl finden und auch seine Aussage dokumentieren.«
»Gehen Sie jetzt?«
Wortlos marschierte er hinaus, rief den Aufzug und konnte es nicht erwarten, an die frische Luft zu kommen. Da hatte sich eine einmalige Gelegenheit geboten, Susan seine Gefühle zu offenbaren, aber er war nicht darauf vorbereitet gewesen und hatte es vermasselt. Sie hatte nicht das geringste Interesse an ihm und hielt ihn obendrein wohl auch für einen schrecklichen Spießer. Der Aufzug machte Ping, er trat ein. Hinter sich hörte er Susans Stimme.
»Dieses dumme Missverständnis tut mir wirklich total leid, Lyle. So meinte ich das ganz bestimmt nicht.«
Die Tür schloss sich.
Montag, 16. April, 9.02 Uhr. Hauptsitz von New You, Manhattan. 242 Tage bis zum Weltuntergang.
»Eine unserer Testpersonen ist gestorben.« Die Manager starrten Lyle erschrocken an.
»Es geschah gestern Nacht«, fuhr Lyle fort.
»John Ford, der Mann, von dem ich Ihnen vor einigen Wochen erzählt habe, er litt an Grippe und Dehydrierung.«
Carrie verdrehte die Augen.
»Nicht der schon wieder.«
»Er starb vor etwa 12 Stunden an einem Schlaganfall«, erklärte Lyle.
»Da sollte man schon etwas Taktgefühl zeigen.«
Cynthia hob die Brauen.
»Wie schrecklich!«
Sie hielt inne.
»Wie ging es seiner Haut?«
»Die Haut war in Ordnung«, fauchte Lyle. »Es geht nicht um die Haut, sondern um sein Leben, das jetzt vorbei ist, und um seine letzten Aktivitäten, was die Benutzung unseres Produkts einschließt.«
»Das ist doch lächerlich«, wandte Carrie ein.
»Offensichtlich besteht da überhaupt kein Zusammenhang.«
»Nein, offensichtlich besteht kein Zusammenhang«, stimmte Sunny zu.
Für die PR ist so etwas aber überaus wichtig. Danke, Lyle, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Unsere Konkurrenten müssen nur auf einen toten Mann in unseren Testreihen hinweisen und »Oh, oh« rufen. Dann glaubt auf einmal die gesamte Öffentlichkeit, wir hätten ihn umgebracht. Es spielt keine Rolle, wie weit hergeholt der Zusammenhang ist. Wenn er überhaupt irgendwie hergestellt wird, ist der Schaden schon angerichtet. Cynthia runzelte die Stirn. »Sie sagen, seine Haut sei in Ordnung gewesen. Keine dermatologischen Symptome?«
»Ja, seine Haut war in Ordnung«, bestätigte Lyle. »Sie war sogar in großartigem Zustand. Ich hoffe jedoch, dass Sie das nicht in Ihre PR-Strategie einbauen. Versuchsteilnehmer stirbt mit großartiger Haut, Sonderbericht um 22 Uhr.«
»Wie viele Testpersonen waren es?« fragte Carrie.
Lyle trommelte mit den Fingern auf den Tisch.
»6.« »Nein«, sagte Carrie, »die volle Zahl, alle Tests, die Sie je durchgeführt haben.«
Lyle hatte die Zahl im Kopf. 128 Tests mit Menschen bei jeweils 2 bis 20 Anwendungen pro Person.
»Und der Mann, der gestorben ist, hat die Lotion nur 2-mal benutzt?«
Lyle nickte. Ihm war klar, worauf Carrie hinaus wollte. »Genau genommen nur 1-mal. Vor der 2. Anwendung bekam er die Grippe und erschien nicht mehr.« Er überschlug alles im Kopf. »Wir haben mehr als 1000 Anwendungen des Produkts in verschiedenen Entwicklungsphasen protokolliert. Das erlaubt recht zuverlässige Aussagen darüber, wie sicher es ist.«
»Dann sind wir aus dem Schneider«, erklärte Carrie. »Der Mann hat an unserem Test teilgenommen, etwas Schlechtes gegessen und hatte in einem unglaublich ungünstigen Moment einen Schlaganfall. Es geht hier nicht um die Sicherheit des Produkts, sondern um die Kontrolle über die Information. Wer weiß von dem Zusammenhang? Wer könnte davon profitieren? Kommt der Fall überhaupt in die Schlagzeilen? Können wir uns vorher die Hände reinwaschen?«
»Der Fall kommt nicht in die Nachrichten«, grollte Karl.
»Die ganze Branche ist ständig in Kämpfe verwickelt«, warf Sunny ein. »Im Bereich Gesundheit und Kosmetik geht jeder mit jedem ins Bett und wir hegen ständig irgendeinen Groll, haben irgendwelche Streitigkeiten und mehr Keiferei als die Besucher einer Oberschulcafeteria. Wenn etwas durchsickern kann, dann wird es durchsickern. Dann wird es sich ausbreiten wie ein Lauffeuer, weil so viele ein Interesse daran haben.
Es könnte nicht schaden, wenn wir ein wenig auf die Bremse treten«, meinte Lyle.
»Wir brauchen Zeit, um zweierlei zu bewerkstelligen. Erstens sollten wir Beweise dafür sammeln, dass der Tod der Testperson nicht das Geringste mit uns zu tun hat. Zweitens müssen wir gute Belege dafür finden, dass wir die Sache nach besten Kräften untersucht haben. Falls wir wider Erwarten doch in die Sache hineingezogen werden, können wir immer noch vorbringen, dass wir unsere Pflicht und Schuldigkeit getan haben.« »Außerdem werden auch alle anderen erfahren, dass wir uns jede erdenkliche Mühe gegeben haben, und das ist das Wichtigste überhaupt«, fügte Carrie hinzu.
»Dann betrachten wir dies als Tag 1 im Notfallmodus«,
Sunny sah einen nach dem anderen an.
»Wir haben es bereits untersagt, 14G oder Rebirth in den internen E-Mails zu erwähnen, damit es keine Spuren gibt, falls man uns jemals eine Täuschung vorwirft. Diese Sperre bleibt in Kraft. Wir kommunizieren nur mündlich und schriftlich und die Papiere werden vernichtet. Bringen Sie Ihre Alibis in Ordnung und sammeln Sie Dokumente, die Sie absichern. Sie müssen alles erklären können, was Sie im letzten Jahr bearbeitet haben, und es sollte absolut nichts mit Plasmiden in einer Lotion zu tun haben. Das einzige offizielle Firmenprojekt im Bereich der Gentherapie ist Lyles Verbrennungssalbe, die aber noch der FDA vorgelegt werden muss. Um es noch einmal deutlich zu sagen, diese Salbe hat mit nichts anderem irgendetwas zu tun.«
Es klopfte und ein Mann schob den Kopf herein. Es war Marcus Eads, der Leiter der Sicherheitsabteilung.
»Verzeihung, Mr. Montgomery, ich glaube, Sie sollten sich das hier ansehen.«
Jeffrey erhob sich, doch Karl rief ihn zurück.
»Er will zu mir, du Depp!«
Dann wandte er sich an Marcus.
»Geht es um den gestohlenen Ausweis?«
»Ja.« Marcus eilte an den Konferenztisch, um vor Karl eine Reihe von Papieren abzulegen. Lyle sah, dass es ausgedruckte Fotos waren.
Der elektronische Ausweis der Empfangsdame wurde zwischen 2.54 Uhr und 3.17 Uhr viermal eingesetzt. Er deutete auf die Fotos. Dieser Mann kam herein, wanderte eine Weile durch die Flure und ging wieder.
»Hä?« fragte Lyle. »Hatten wir einen Einbruch?«
»Letzte Nacht«, bestätigte Cynthia.
Karl machte eine finstere Miene.
»Wenn er für die Kameras so deutlich sichtbar war, warum haben Ihre Leute da nichts unternommen? Haben Sie geschlafen?«
Marcus schüttelte den Kopf.
»Dieses Bild ist die einzige Aufnahme der Überwachungskameras, auf der er auftaucht. Er weiß genau, wo die Kameras angebracht sind und ist ihnen ausgewichen wie ein Gespenst.«
Sunny pfiff leise durch die Zähne. »Also hatte er Hilfe von innen.«
»Feuern Sie die Empfangsdame!«
entschied Karl.
»Aber vernehmen Sie sie vorher.«
»Bin schon dabei«,
antwortete Marcus. Cynthia stand auf, trat hinter die beiden Männer und betrachtete die Fotos. »Das ist die Tür zum Laborbereich«, sie deutete auf das Foto, dann wandte sie sich an Lyle. »Fehlt etwas?«
»Nein«, antwortete Lyle.
»Alles ist am Platz. Meine Assistentin hat ein paar...«
»Ach, je. Die Hautcreme.«
Alle sahen ihn an. »Als ich heute Morgen kam, fehlten zwei Ampullen mit der Lotion«, erklärte Lyle aufgeregt. »Ich dachte, Susan hätte sie woanders abgestellt, aber sie macht Urlaub in Mexiko. Daran hatte ich gar nicht gedacht.« Er deutet auf das Foto.
»Er hat zwei Fläschchen Rebirth gestohlen.«
»Finden Sie das Gesicht«,
befahl Karl kalt und wandte sich an den Sicherheitsmann.
»Suchen Sie die Fingerabdrücke, ein Haar, irgendetwas. Heute Nachmittag will ich den Namen auf meinem Schreibtisch haben und morgen früh den Kopf.«
Marcus nickte und ging. Karl wandte sich an die Manager.
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel wir verlieren können, wenn Rebirth zu früh auf den Markt kommt. Wir müssen diesen Mann finden und seine Hintermänner vernichten.«
Er kannte unser Sicherheitssystem und wusste genau, wo die Lotion zu finden war, sagte Cynthia. »Wieso konnte er überhaupt davon gewusst haben?« »Wir hatten 128 Testpersonen«, überlegte Sunny. »Vielleicht hat eine von ihnen geplaudert.«
»Wäre es nicht einfacher, in die Fabrik einzubrechen?« fragte Carrie.
»Ja«, bestätigte Lyle, »aber dort findet man nicht alles. Ein paar Proben und die Formel, wenn man weiß, wo man suchen muss. In meinem Büro gibt es das Rezept, die Forschungsdaten, die Testergebnisse, das volle Programm. Und jetzt hat dieser Kerl alles mitgenommen«, er wandte sich an Sunny. »Damit ist unser kleines Täuschungsmanöver hinfällig geworden. Wer die Akten hat, kann zweifelsfrei nachweisen, dass wir die Plasmide absichtlich hinzugefügt haben.«
»Sucht ihn«, schäumte Karl. »Morgen früh will ich seinen Kopf auf meinem Schreibtisch sehen.«
Donnerstag, 26. April, 17.45 Uhr. Pathmark, Safe A Center, Flushing, Queens. 232 Tage bis zum Weltuntergang. Lyle sah sich in der Gemüseabteilung nach Rosenkohl um. Er fand ihn, füllte einen Beutel und legte ihn in den Einkaufskorb. Die ganze Firma befand sich in einer Warteschleife. Man hatte zu große Angst, mit der Lotion weiterzumachen, war aber andererseits zu gierig, um einfach aufzuhören. Solange man nicht wusste, wer die Proben aus welchem Grund gestohlen hatte, wagte keiner, irgendetwas zu unternehmen. Nur Lyle hatte weitergearbeitet und sorgfältig eine wasserdichte Absicherung seiner Rolle als Erfinder der Technologie gebastelt. Er war bereit, der FDA alles vorzulegen, sobald er Karls Zustimmung hatte. Was konnten sie sonst schon tun? Es ging nicht nur um seinen Stolz, es ging ums Prinzip, um die wissenschaftliche Forschungsarbeit, die er bei der Entwicklung der Formel für die Lotion geleistet hatte. Er hatte einen großen Teil seines Lebens auf die Entwicklung von Produkten verwendet, mit denen man sich jünger und gesünder fühlen sollte. Er hatte die ganze berufliche Laufbahn darauf ausgerichtet, reiche Menschen attraktiver zu machen. Und was hatte ihm das eingebracht? Spielte es denn eine Rolle, wie die Menschen aussahen, wenn sie innerlich noch dieselben waren?
Und warum sollte er sich mit falscher Schönheit befassen, wenn jemand wie Susan besser aussah als alle anderen, ohne sich die geringste Mühe zu geben? Nu Yu machte alles falsch. Hätten sie nur auf Lyle gehört, hätten sie ihn nur einmal entscheiden lassen, welche Schritte einzuleiten waren. Bin ich wirklich von ihrer Erlaubnis abhängig, wenn ich etwas in Gang setzen will? Fragte Lyle sich selbst. Warum tue ich es nicht einfach? Die Plasmide sollten sein großer Erfolg werden, der endgültige Durchbruch in der Welt der echten Wissenschaft. Anschließend konnte er in einem Labor oder vielleicht an einer Universität arbeiten. Er konnte Nachwuchs ausbilden, neue Projekte entwickeln und die Welt wirklich verändern. Er war ein kluger Mann. Im letzten Jahr hatte er Nu Yus gesamtes Lidschattenprogramm neu definiert und eine Rezeptur benutzt, die vorher noch nie jemand eingesetzt hatte. Das Ergebnis waren Farben gewesen, die länger deckten und den Farbton besser hielten als jedes andere Produkt auf dem Markt. Es war eine erstaunliche chemische Errungenschaft. Er hatte sogar ein Papier darüber verfasst, das ihm ein Interview in einem Nova-Dokumentarfilm beschert hatte. Innerhalb der Branche war er schon relativ bekannt gewesen. Aber dann hatten sich erstmals Leute von außerhalb für ihn interessiert. Erstmals hatte er weitläufige Anerkennung gefunden. Und nun war er auf die größte Sache gestoßen, die ihm je gelungen war. Aber Nu Yu wollte ihm das wegnehmen. Er wollte ehrlich und wissenschaftlich arbeiten. Mit Papieren, Preisen und, wenn möglich, einem Interview in Newsweek. Seine Errungenschaft auf diese Weise in einer Hautcreme zu verstecken und dann vor der Welt geheim zu halten, das brachte die Wissenschaft nicht weiter. Das half niemandem außer Nu Yu. Lyle nahm eine Packung Steaks, drückte auf die Plastikverpackung und beobachtete, wie das Fleisch wieder in die alte Form zurückschnellte. »Das ist es, was die Leute wirklich wollen«, dachte er. »Straffe Haut. Wir wollen gut gefettete Haut und mageres Fett haben. Wir wollen die Haut von 6-Jährigen am Körper von 20-Jährigen haben. Wir verlangen nach Haarfarben, die in der Natur nicht vorkommen.« Er warf die Steaks in den Einkaufskorb und weil er schon einmal dabei war, legte er noch eine Packung Würstchen dazu. Er hatte Hunger. Dann ging er weiter. »Ich sollte schleunigst die Firmenanteile abstoßen und in den Ruhestand gehen«, dachte Lyle nicht zum ersten Mal. Er nahm ein Glas Erdnussbutter aus dem Regal. »Sobald wir den Diebstahl aufgeklärt haben, beginnt die weltweite Vermarktung von Rebirth und wir werden alle reich. Dann verkaufe ich die Anteile, richte mir ein eigenes Labor ein und betreibe Grundlagenforschung.« Lyle stellte sich an der Kasse an. Als die Kassiererin ihn bemerkte, sah sie ihn erleichtert an. »Oh, wie gut, dass Sie noch einmal hergekommen sind. Hier ist sie.« »Was?« Sie überreichte ihm eine Kreditkarte. »Sie müssen besser darauf aufpassen, sonst stiehlt man noch die Identität.« »Die gehört mir nicht.« Lyle las den Namen. »Christopher Page.« Der Name kam ihm bekannt vor, aber er konnte ihn nicht unterbringen. »Das ist nicht meine.« »Sie waren doch gerade schon einmal hier«, beharrte die Kassiererin. »Sie haben gerade...« Verwirrt deutete sie auf seine Einkäufe. »Sie haben Rosenkohl gekauft. Brauchen Sie noch mehr?« »Verzeihung«, unterbrach sie einen Mann, der schnaufend zur Kasse geeilt kam. »Ich habe meine Kreditkarte vergessen.« Lyle betrachtete ihn und erschauderte. Der Fremde sah Lyle erschreckend ähnlich. Die Kassiererin betrachtete erst den anderen Kunden, dann Lyle, dann wieder den Mann. »Oje«, rief sie, »das ist vielleicht verrückt.« Die Kleidung unterschied sich natürlich, ebenso wie der Haarschnitt, und der Fremde war schwerer als Lyle, aber nicht sehr viel. Die Gesichter waren völlig gleich, die gleiche Nasenform, die gleiche Augenfarbe, die gleichen Gesichtszüge. Die Augen waren sogar gleich geformt und vom gleichen Dunkelgrün. Die des anderen Kunden waren allerdings durchgängig grün, während Lyle im rechten Auge eine Heterochromie hatte,
In der grünen Iris gab es eine bernsteinfarbene Stelle. Er sah es jeden Tag im Spiegel, so war es schon seit seiner Geburt. Es war beunruhigend, das eigene Gesicht zu betrachten, so ähnlich und doch auf gespenstische Weise anders. Sie wirkten nicht wie Zwillinge, vielleicht nicht einmal wie Zweieiige, aber man konnte sie ganz sicher für Brüder halten. Lyle zeigte ihm die Karte. »Ich nehme an, Sie sind Christopher Page?« »Danke.« Der Mann stutzte und musterte Lyles Gesicht. »Sind Sie Dr. Fontenelle?« Lyle sah sich den Mann genauer an und auf einmal überkam ihn ein seltsames Gefühl. »Kennen wir uns?«
»Wir kennen uns nicht persönlich«, antwortete Page, »aber wir sind uns im letzten Monat im Gebäude von New You begegnet. Ich habe am Test der Hautcreme teilgenommen.«
»Sind Sie Brüder?« fragte die Kassiererin.
»Nein, sind wir nicht.«
Lyle hielt inne und starrte Page an.
Es tut mir wirklich leid, aber ich kann mich nicht an Sie erinnern. Haben Sie an dem 14G-Test teilgenommen?«
»Ich habe seitdem eine Menge Gewicht verloren.« Page klatschte sich auf den Bauch. »Das ist super, oder?«
»Wieso können Sie sich nicht an ihn erinnern?« fragte die Kassiererin. »Er sieht genauso aus wie Sie.«
»Das liegt am Gewicht.« Page strahlte die Kassiererin an. »Sie wissen ja nicht, wie dick ich vorher war. Ich hatte ein Gewicht wie ein Schnitzel. Wenn man das alles abzieht, ja, ich würde schon sagen, dass wir uns ähnlich sehen, Dr. Fontenelle.
Es ist mir eine Ehre. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.«
»Verrückt«, bemerkte die Kassiererin. $30.48, bitte.« Abwesend reichte Lyle ihr die Kreditkarte, ohne den Blick von dem unheimlichen Spiegelbild vor ihm zu wenden. Christopher Page. Endlich erwachte sein Gedächtnis. War der große Mann mit dem fettigen Gesicht? Er erinnerte sich an den Namen, weil sie besonders daran interessiert gewesen waren, wie die Lotion auf seine fettige Haut reagierte. Es war erst ein paar Wochen her. So schnell nahm niemand ab. Lyles wissenschaftliche Neugier gewann die Oberhand. »Hatten Sie eine Bypass-Operation?« fragte er, ohne weiter nachzudenken. »Einen anderen chirurgischen Eingriff?« Sofort bekam er ein schlechtes Gewissen, weil er eine so direkte Frage stellte. Christopher lächelte glücklich. Offenbar war er viel zu stolz, um beleidigt zu reagieren.
»Nein, ich habe nur trainiert und 25 Kilo abgenommen.«
Die Kassiererin gab Lyle die Kreditkarte und die Tüten und schob ihn behutsam weiter.
»Danke für Ihren Einkauf bei Pathmark.«
Lyle folgte Christopher in Richtung Ausgang und starrte ihn an.
»Sie haben in 3 Wochen 50 Pfund abgenommen? Das schafft man nicht allein durch Training.«
»Ja, ich arbeite schon eine ganze Weile dran«, erklärte Christopher.
»Aber aus irgendeinem Grund hat die Wirkung jetzt erst eingesetzt.
Beim Produkttest habe ich kaum auf den Stuhl gepasst, aber sehen Sie mich jetzt an.«
»Das ist großartig.«
»Hier.«
Christopher wühlte eifrig in der Gesäßtasche. »Hier ist meine Karte. Ich bin Heizungsinstallateur. Falls Sie mal was brauchen, mache ich Ihnen einen guten Preis.«
»Ja«, antwortete Lyle zögernd.
»Danke.«
Wenn er so viel Gewicht verloren hat, müssten die tiefer liegenden Knochen deutlicher hervortreten, dachte er. Das Aussehen passt nicht dazu.
»Waren Sie krank?«
»Eigentlich nicht.«
Christopher schüttelte den Kopf.
»Ich habe gekackt wie ein Weltmeister und getrunken wie ein Verdurstender in der Wüste. Ich sitze jeden Morgen 20 Minuten lang auf dem Hometrainer. Das macht durstig.«
Das erregte Lyles Aufmerksamkeit. Wieder betrachtete er das viel zu vertraute Gesicht des Mannes.
John Fords Freund hat genau das Gleiche gesagt. Starker Durst, dann verstärkter Stuhlgang. Äußerlich ließ Lyle sich nichts anmerken.
»Hatten Sie denn Schmerzen oder Atemnot, ein Taubheitsgefühl auf der linken Seite?«
»Überhaupt nicht.«
Lyle schürzte die Lippen. »Wahrscheinlich hat das alles nichts zu bedeuten. Ich bin nur nervös, weil er mir so ähnlich sieht. Das setzt mir zu.«
Er hob die Einkaufstüten hoch.
»Ich muss los. Es war schön, Sie kennenzulernen.«
»Sie haben meine Karte«, rief Christopher ihm nach. »Und sagen Sie mir Bescheid, wenn die Lotion auf den Markt kommt.
Das muss ich allen meinen Freunden erzählen.
Freitag, 27. April, 9 Uhr. Hauptsitz von New You, Manhattan. 231 Tage bis zum Weltuntergang. Es war Susans erster Arbeitstag nach ihrem zweiwöchigen Urlaub in Mexiko. Aufgeregt stellte Lyle sich vor, wie braun sie wahrscheinlich geworden war. Vielleicht kleidete sie sich immer noch so leger wie am Strand. Er hatte das beste Hemd angezogen und war früh zur Arbeit gefahren. Susan schlenderte eine halbe Stunde später herein. Der Körper war unter einem weiten Sweatshirt verborgen und einige widerspenstige Löckchen hatten sich aus den altmodischen Zöpfen gestohlen. »Oh nein«, seufzte sie. Ihre Stimme klang tief und schleppend, als hätte sie eine Erkältung.
»Das habe ich nun davon, dass ich alle freien Tage für den Urlaub aufgebraucht habe. Ich hätte gar nicht kommen dürfen.«
»Oh«, machte Lyle und rückte mit dem Stuhl eilig von ihr ab. Die Enttäuschung über die Bekleidung schob er beiseite und änderte im Handumdrehen die Taktik.
»Jetzt kann ich ihr helfen und zeigen, dass ich ein netter Kerl bin.
Das tut mir aber leid. Kann ich etwas für Sie tun?« Susan legte den Kopf auf den Schreibtisch.
»Töten Sie mich!«
Lyle rückte wieder näher.
»Haben Sie in Mexiko etwas Verdorbenes gegessen?«
Susans Stimme wurde durch den Schreibtisch gedämpft.
»Keine Ahnung. Ich habe etwas gegessen oder mir eine Infektion eingefangen. Dabei war ich super vorsichtig.«
Als er sie aus der Nähe betrachtete, stellte er fest, dass sie schwerer geworden war. Nicht dick, aber sie hatte eindeutig zugenommen. Allerdings sah ihr Körper irgendwie seltsam aus. Der Zuwachs hatte nicht an den erwarteten Stellen stattgefunden.
»Das hast du davon, dass du 15 Jahre lang nur Haut angestarrt hast«, dachte er schuldbewusst. »Eine Frau hat einen schlechten Tag und du wirst gemein.«
»Hören Sie«, sagte er, »so übel sehen Sie doch gar nicht aus.«
»Was meinen Sie damit, dass ich nicht übel aussehe?«
»Ich«, unsicher hielt er inne, »ich meine, Sie sehen gar nicht schlecht aus.«
»Wer hatte behauptet, dass ich schlecht aussehe? Wie wird das zu einem Gesprächsthema, wenn es nicht wahr ist und wenn niemand etwas erwähnt hat? Ich wollte doch nicht...« »Ich habe Ihnen schon gesagt, dass mir übel ist, oder? Tut mir leid, dass ich nicht aussehe wie Ihre dummen Make-up-Models bei Ihren dummen Fotosessions. Wenn man krank ist, soll man viel essen und ich bin krank. Ich habe den ganzen Urlaub verschwendet. Ich fühle mich wie ein Wal und...«
Plötzlich brach ihre Stimme und die tiefe, erstickte Tirade wurde von einem hohen Quieken unterbrochen. Dann brach sie in Tränen aus.
»Meine Stimme bricht. Ich bekomme Pickel und will immer mehr essen.«
Lyle starrte sie an und bewegte unschlüssig und stumm den Mund, während er nach einer Antwort suchte.
»Warum geht mein Versuch, Mitgefühl zu zeigen, bloß so schrecklich in die Hose?«
»Ich will einfach nur nach Hause.«
Susan legte den Kopf wieder auf den Schreibtisch. »Ja«, stimmte Lyle sofort zu, »gehen Sie nach Hause. Genau das sollten Sie tun.«
»Kann ich nicht«, grollte sie. »Ich habe keine freien Tage mehr.«
»Ich verrate es auch niemandem«, versprach Lyle. »Ich rechne es als vollen Tag an. Sie gehen nach Hause, ruhen sich aus und kommen wieder, wenn es Ihnen besser geht.« Susan drehte den Kopf zur Seite und sah ihn misstrauisch an.
»Ehrlich?«
»Ehrlich. Dies ist ein Labor, verdammt. Ich kann hier sowieso keine kranken Mitarbeiter gebrauchen. Hier, wir machen es offiziell.« Er schob den Stuhl wieder vor den Schreibtisch, wühlte in den Papieren und hielt triumphierend einen Zettel hoch. »Wir müssen Vergleichsmaterial besorgen. Eine Packung von jeder Handcreme, die in den Läden zu finden sind. Benutzen Sie die Kreditkarte der Firma, aber ziehen Sie erst los, wenn es Ihnen besser geht. Ich kann mit dem Test sowieso erst im Mai beginnen, und dies ist der ideale Vorwand für Ihre Abwesenheit.« Er zuckte mit den Achseln. »Erholen Sie sich rasch.«
»Sind Sie sicher?«
»Gehen Sie«, er hielt ihr den Zettel hin und nickte. »Rufen Sie mich an, wenn es Ihnen am Montag nicht besser geht.« Susan stand auf und wischte sich die Nase am Ärmel des Sweatshirts ab.
Danke, Lyle.
Sie lächelte schwach.
Ich rufe Sie am Montag an.
Damit nahm sie das Blatt und ging zur Tür, hielt noch einmal inne, drehte sich um und sah ihn an.
Sie sind wirklich nett.
Sie ging, und Lyle gab sich sehr große Mühe, sein wild pochendes Herz zu bändigen.
Das ist kindisch, sagte er sich. Ich bin kindisch und dumm. Wo bin ich eigentlich? Auf der Oberschule? Ich bin ein Erwachsener und sollte Mädchen nicht anhimmeln wie ein liebeskrankes Hündchen. Ich sollte Susan links liegen lassen. Und wenn ich sie mag, dann sollte ich sie einladen. Ja, ich sollte sie einladen. Es gibt absolut keinen Grund, warum ich Susan nicht um ein Date bitten sollte, wie es unter erwachsenen Menschen üblich ist, die als Untergebener und Vorgesetzter zusammenarbeiten und die im Abstand von fast 2 Jahrzehnten den Abschluss an der Highschool gemacht haben. Mann, vielleicht war sie noch nicht einmal geboren, als ich die Highschool verlassen habe. Lyle drehte sich zum Computer und klickte müßig einige Tabellenkalkulationen an, ohne wirklich auf die Daten zu achten.
Ich glaube, sie ist zu angespannt. Vielleicht kann ich nicht mit ihr ausgehen, aber ich sollte ihr irgendwann mal kurz den Nacken massieren, oder? Nichts Aufdringliches, einfach nur so, um die Spannung zu mildern. Ich könnte die Wellness-Lotion benutzen, die wir vor ein paar Jahren herausgebracht haben. Das wäre mitten im Satz, mitten im Gedanken, mitten im Wort hielt Lyle inne. Susan hatte 14G benutzt. Er saß überdeutlich vor sich. Er hatte den Testraum verlassen, um John Ford anzurufen und war draußen geblieben, um irgendetwas zu klären. Susan war vom Test zurückgekehrt und hatte sich die Hände gerieben. »Die Lotion ist wirklich spitze«, hatte sie dabei gesagt. Also hatte sie die Hautcreme benutzt? 2 Testpersonen hatten völlig willkürliche, unerklärliche Symptome gezeigt. Übelkeit und Gewichtsverlust. Und jetzt war auch Susan krank. Sie hatte allerdings kein Gewicht verloren, sondern zugenommen. Niemand meldete sich wegen dieser Symptome, weil sie so willkürlich waren. Ein Zusammenhang mit der Lotion schien völlig ausgeschlossen. Gemeinsam betrachtet ergab sich allerdings ein Bild. Ein bislang noch sinnloses, bedeutungsloses, unerklärliches Bild. Aber es war ein Bild. Welche anderen Folgen waren nicht gemeldet worden? Lyle öffnete den Aktenschrank und suchte einen ganz bestimmten Ordner. Die Verzichtserklärung aller 128 Testpersonen, dazu die vollständigen Kontaktdaten. Er begann ganz oben mit Formel 5a, der ersten, die an Menschen erprobt worden war, und rief an. 2 Stunden später hatte er 21 Frauen angerufen, immer wieder die gleichen Fragen gestellt und die gleichen Antworten bekommen. Es ging ihnen gut. Es gefiel ihnen nicht, nach ihrem Gewicht gefragt zu werden, und der Test war so lange her, dass sie sich an keinerlei unerwünschte Reaktionen auf die Creme erinnern konnten. Positiv war, dass die meisten sagten, das Produkt habe ihnen gefallen. Seufzend legte Lyle wieder auf, schnitt eine Grimasse und streckte die Arme weit über den Kopf.
»Vielleicht muss ich am anderen Ende beginnen«, überlegte er. »Die letzten Testpersonen fragen, die sich noch gut an die Resultate erinnern können. Aber ist es nicht auch eine Aussage, wenn die Folgen so unauffällig sind, dass man sich nicht daran erinnert?«
Lyle starrte auf den Dokumentenstapel, noch 107 Namen zu überprüfen. Er stellte sich innerlich für die Aufgabe, weil ihm klar war, dass er sich durchwühlen und die Sache erledigen musste. Als er nach dem Stapel griff, klingelte das Telefon. Die Anzeige verriet ihm, dass es die Empfangsdame war. Er nahm ab. »Hallo?«
»Hallo, Dr. Fontanelle. Ich habe hier William England für Sie.«
Lyle legte den Kopf schief, klemmte das Telefon mit der Schulter fest und griff nach den Papieren.
»Eine der 14G-Testpersonen.«
»In Ordnung. Stellen Sie ihn durch.«
»Ich muss Sie warnen. Er scheint ziemlich verärgert zu sein.«
»Schon gut. Stellen Sie durch.« Es klickte. Die Leitung war einen Moment tot. Dann klickte es noch einmal. Er hörte jemanden atmen.
»Hallo, Mr. England. Wie geht es Ihnen?« »Ich bin wütend«, erklärte der Anrufer knapp und mit zorniger Stimme.
Sind Sie der Mann, der die Tests durchgeführt hat?
Ja, bestätigte Lyle. Ich bin Lyle Fontenelle. Er hatte William Englands Formular gefunden und legte es vor sich auf den Schreibtisch. 38 Jahre alt, eine Adresse auf Long Island. Wo liegt denn das Problem?
Ich weiß, dass ich eine Verzichtserklärung unterschrieben habe, als ich an Ihrem kleinen Test teilgenommen habe, sagte der Mann. Aber die Erklärung ist völlig wertlos, wenn Sie uns keine umfassenden Informationen über das getestete Produkt geben. Ich habe die Absicht, Sie zu verklagen, falls ich keinen angemessenen Schadensersatz bekomme.
Warum? Sagen Sie mir doch erst einmal, was passiert ist.
Als ob Sie das nicht wüssten! Sie sagten uns, Sie wollten eine Feuchtigkeitslotion testen, um die Haut geschmeidiger zu machen. Und dann haben Sie uns eine Bleichcreme verpasst. Das ist eine Unverschämtheit! Ich bin stolz auf meine Herkunft und meine Hautfarbe und nehme es sehr ernst, wenn... Warten Sie mal, unterbrach ihn Lyle. Eine Creme, die die Haut bleicht, ist Ihre Haut heller geworden.
»Tun Sie nicht so, als wüssten Sie nichts davon«, schnaubte der Anrufer.
»Sie haben die Tests geleitet. Selbst wenn Sie mir aus Versehen einen Hautaufheller verpasst haben, sind Sie dafür verantwortlich, Sie und Ihre Firma.«
Lyle suchte hektisch nach dem Formular und fand endlich die Informationen über den Hauttyp. William England hatte asiatisch angekreuzt.
»Warten Sie, Mr. England, sind Sie Asiate?«
»Natürlich bin ich Asiate!«
Ich erinnere mich, dass ein Mann mit asiatischer Haut an dem Test teilgenommen hat, aber ich konnte es nicht mit Ihrem Namen in Verbindung bringen.
Ihre rassistischen Mutmaßungen über meinen Namen interessieren mich nicht, Mr. Fontenelle.
Ich will wissen, was Sie in dieser Sache zu unternehmen gedenken. Mein Gesicht ist weiß. Ich bin jetzt praktisch ein Kaukasier.
Wie weiß genau?
Lyle griff nach einem Stift.
Spielt es eine Rolle, wie weiß ich bin? Bringen Sie das in Ordnung!
Aber es gibt eine große Bandbreite bei der kaukasischen Hautfarbe, wandte Lyle ein. Meinen Sie jetzt sehr bleich, leicht gebräunt oder rötlich? Wie sieht es denn aus?
Eine Art Durchschnittsfarbe, würde ich sagen. Einfach nur weiß.
Lyle machte sich eifrig Notizen.
Wann hat das begonnen?
Ich würde sagen vor ein oder zwei Wochen, kurz nach dem Test.
Ist das die einzige Veränderung?
Veränderung.
Gibt es noch andere Symptome? Grippe, Gewichtsverlust, Gewichtszunahme, sonst etwas?
Warum? Habe ich jetzt ein Problem? Sollte ich zum Arzt gehen?
Kein Problem, antwortete Lyle rasch.
Hören Sie, rufen Sie mich doch an, wenn Sie sonst noch etwas Seltsames feststellen, ja? Egal was.
Oh, ich rufe ganz bestimmt an. Ich rufe meinen Anwalt an.
Das ist nicht nötig. Ich möchte nur wissen, was mit Ihnen passiert ist. Dann kann ich feststellen, ob es an unserer Creme liegt oder nicht. Ich sehe alle verfügbaren Akten durch, überprüfe alle Ampullen in den Regalen und bestimme, was geschehen ist. Einverstanden? Aber Sie müssen mich anrufen, wenn sich noch etwas verändert. William England seufzte.
In Ordnung. Aber ich habe wegen des Anwalts nicht gescherzt. Wenn ich nicht bald eine befriedigende Antwort bekomme, gehe ich an die Öffentlichkeit und verklage Sie.
Nur ein paar Tage, Mr. England. Länger dürfte es nicht dauern.
Gut, sagte der Mann und legte auf.
Lyle legte ebenfalls auf und pfiff durch die Zähne. Das war völlig unverständlich. Die Teilnehmer des letzten Tests reagierten, aber jeder reagierte anders. Es gab keinen Trend und es war nicht klar, wohin die Reaktionen führten oder woher sie kamen. »Ich brauche weitere Informationen«, überlegte Lyle. »Hätte eine frühere Versuchsperson so stark reagiert, dann wüsste ich davon. Ich muss also mit 14G beginnen, mit den Männern. Haben Männer eine bestimmte Eigenschaft? Aber nein, auch Susan ist erkrankt. Jeder, der diese Version der Lotion berührt hat...« Lyle zuckte zusammen. »Ich habe sie auch berührt. Ich habe sie in der Fabrik berührt, dann noch einmal hier im Büro. Ich habe sie einige Male benutzt. Werde ich jetzt auch krank? Muss ich sterben wie John Ford?« Lyle wandte sich dem nächsten Blatt zu. Es war ein Mann namens Tony Hicks. »Ich muss sie alle anrufen.« Er hob ab und wählte.